So, hallo ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, dem 4. November 2024. Ich bin Maurice und ich freue mich mit euch durch die Themen der Woche zu stiefeln. Nach drei oder viermal mit Gästen müsst ihr heute mal wieder mit einem Solo-Briefing von mir vorlieb nehmen. Aber wir schaffen das gemeinsam, ich bin mir ganz, ganz sicher. Morgen, kommen wir gleich zu den Hinweisen, gibt's übrigens schon wieder gleich ein sehr spannendes, sehr sehenswertes Interview bei Thilo. Und zwar hat Thilo Bodo Ramelow zu Gast, noch amtierender Ministerpräsident in Thüringen, kommt um 16 Uhr, das schon mal merken, Dienstag 16 Uhr Bodo Ramelow und am Donnerstag ebenfalls um 16 Uhr kommt Lena Marbacher und spricht über Arbeit, über Machtmissbrauch auf Arbeit. Damit hat sie sich viel auseinandergesetzt, ist Herausgeberin von Neue Narrative, einem Magazin und Medienunternehmen für neue Arbeit und Wirtschaft. Sehr spannend. Also Lena Marbacher am Donnerstag um 18 Uhr. All diese Formate bei Jung und Naiv gibt's natürlich nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt und könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Ja, wer das Thumbnail gesehen hat, hat schon gesehen oder kann schon ahnen, worum es geht. Leider müssen wir viel über Christian Lindner sprechen, denn Christian Lindner hat die Ampel in eine Krise geführt, so tief, wie sie bisher noch nicht war, mit einem 18-seitigen Papier, bei dem er ganz überrascht war. Huch! Dass das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Das hatte er natürlich niemals vor. Und darüber wird seit dem ganzen Wochenende debattiert. Dazu hat er sich am Sonntagabend spät im Kanzleramt getroffen mit Olaf Scholz, um darüber zu beraten. Es soll zwei weitere Runden geben mit Christian Lindner und Robert Habeck, um, den Haushalt hinzubiegen. Da ist immerhin in anderthalb Wochen Bereinigungssitzung im Bundestag. Ende des Monats soll der verabschiedet werden. Es gibt ganz viele Blockaden noch in der Ampel. Die müssen auch aufgelöst werden. Und um über all das zu reden. Es steht alles auf der Kippe, was es genau mit dem Papier auf sich hat, was da drin steht, wo mögliche Einigungen bestehen könnten. Darum werden wir uns natürlich auch in diesem Briefing heute kümmern. Wir fangen aber erstmal an, wie ihr es gewohnt seid, mit ein paar guten Nachrichten aus der Medienlandschaft und zwar mit dem ARD-Deutschland-Trend. Ja, da gab es auch viele Meldungen zum Thema Unterstützung oder Beliebtheit der Ampelregierung, aber wir kümmern uns um diese Frage hier, nämlich die Frage nach der Schuldenbremse. Soll die beibehalten werden oder gelockert werden? 48% haben angegeben, dass sie beibehalten werden soll. 45% sind fürs Lockern. Also noch keine Mehrheit fürs Lockern. Aber wir sehen, hier hat sich mächtig was getan. Und zwar im Vergleich zum August 2024 haben 4 Prozentpunkte mehr gesagt, dass sie bereit sind oder dafür sind, dass die Schuldenbremse gelockert wird. 5 Prozentpunkte weniger dafür, dass die Schuldenbremse so beibehalten wird. Und das erste Mal gibt es eben keine Mehrheit mehr dafür in der Bevölkerung, dass sie beibehalten werden soll. Das erste Mal ist der Wert unter 50%. Das ist jetzt absolut, auf so wie das Niveau der Zahlen ist, kein Banger. Aber wenn man sich die Entwicklung anschaut, wenn man sich anschaut, wie in Deutschland in den letzten Jahren und Jahrzehnten über Staatsschulden, über Schuldenbremse geredet wurde, ist das schon eine sehr erfreuliche und sehr deutliche Bewegung hin dazu, dass scheinbar die von mittlerweile vielen Ökonomen, Institutionen kritisierte Strenge der Schuldenbremse doch aufgelöst werden soll und Christian Lindner als Bundesfinanzminister sich zusehends nicht mehr hinter der Bevölkerung, sondern vielleicht nur noch hinter dem Grundgesetz verstecken kann. Ja, mal sehen, wie es damit weitergeht. Das wird vor allem auch ja für die nächste Bundesregierung relevant, denn der Ampel, ehrlicherweise, traut man es ja nicht mehr zu. Aber sollte eine nächste CDU-geführte Bundesregierung übernehmen, dann sind doch solche sich verändernden Mehrheiten durchaus interessant. Und die werden wir also positiv werden und in Erinnerung behalten, auf Wiedervorlage legen, wenn dann ein möglicher Bundeskanzler Friedrich Merz eine Regierung bildet und einen Koalitionsvertrag verhandelt. Mal schauen. Dann noch eine gute Meldung in Sachen Energiewende. Investitionen in Stromnetze verdoppeln sich und bremsen Preissteigerungen. Der Ausbau der Stromnetze nimmt in Deutschland deutlich Fahrt auf. Wie Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen, haben sich die Investitionen in neue Hochleistungstrassen und Verteilnetze seit 2021 annähernd verdoppelt. So beabsichtigen die Betreiber der leistungsstarken und verlustarmen Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen im kommenden Jahr fast 5 Milliarden auszugeben, die Betreiber der lokalen und regionalen Netze fast 10 Milliarden Euro. Die hohen Investitionssummen schlagen sich auch in genehmigten oder bereits ausgebauten Leitungskilometern nieder. Sie haben sich seit 2021 fast vervierfacht auf nun rund 3.900 Kilometer. Also hier hat sich wirklich was getan. Generell in Thema Netze muss man sagen, hat die Bundesnetzagentur jetzt mit der Ampel ja auch eine Reform hinbekommen, damit nicht die Bundesländer, in denen viel Windkraft beispielsweise produziert wird, wo also die Netze leistungsfähiger werden müssen und auch ausgebaut werden müssen, ergo die Netzentgelte sehr hoch sind, damit die Stromkosten höher sind als anderswo, wo nicht ausgebaut wird, dass es da einen gewissen Ausgleichsmechanismus gibt. Das können wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Insgesamt ist das Niveau und der Zustand der deutschen Netze noch immer nicht ausreichend und muss, wenn man also vor allem den ganzen Verkehr beispielsweise, aber auch die viele Teile der Wirtschaft auf Strom umstellen will, muss man natürlich deutlich mehr Strom in Zukunft produzieren, den verfügbar machen und dafür die Netze haben. Also noch längst nicht am Ende der Fahnenstange. Die letzten zwei Jahrzehnte wurde da auch einiges vermasselt. Aber wir nehmen es als positive Meldung erstmal zur Kenntnis. Ebenso wie das hier. Einzelhandelsumsatz im September real um 1,2% höher als im Vormonat und sogar 3,8% höher als im Vorjahresmonat. Es gibt einen kleinen Anschub und Aufschwung beim Einzelhandel. Wenn man hier auf diesen Graph mal schaut, sieht man allerdings, wir sind noch immer auf Niveau Ende 2019, Anfang 2020. Über die Jahre gesehen immer noch Stagnation, ja, der Krebs, der zur Seite geht. Aber ein laues Lüftchen, das uns Hoffnung machen kann, dass die Lohnsteigerungen in der Vergangenheit dazu führen, dass die Leute vielleicht doch langsam ein bisschen mehr ausgeben und den Konsum ankurbeln. Wenngleich muss man dazu sagen, dass beim Lebensmitteleinzelhandel es noch ein bisschen schlechter aussieht. Der ist nicht auf Niveau von 2020, sondern auf Niveau von 2018. Das hat damit zu tun, da sind die Leute noch deutlich preissensibler. Da sind sie Verzicht jetzt auch gewöhnt, haben sich umgestellt. Beispielsweise von Herstellermarken, Markenprodukten auf Handelsmarken, Eigenmarken. Ja, also auf ja, gut und günstig etc. Und sparen damit Geld, sorgen so dafür, dass die realen Umsätze dort beim Lebensmitteleinzelhandel noch was runter sind, auf Niveau von 2017, 2018, je nachdem, wie man die Statistik dann genau interpretiert, aber eben weit unter dem durchschnittlichen Einzelhandelsumsatz. Trotzdem, wir nehmen es erstmal hin, ja, es wurde ein bisschen mehr eingekauft und das sind doch gute Nachrichten. Auch wenn man nicht übertreiben sollte, ja, und die Kirche im Dorf lassen sollte. Denn es gibt nachher auch noch schlechte Meldungen. Aber erstmal noch eine gute. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschend gewachsen, und zwar um 0,2%. Das geben Zahlen des Statistischen Bundesamtes her. Wenn man sich das jetzt mal anguckt über die Zeit seit Mitte 22, ist es wirklich ein Auf und Ab, ja, 0,6 hoch, 0,5 runter, 0,1 hoch, 0,2 runter, 0,2 hoch, 0,4 runter, ein Auf und Ab. Diese Zahlen sind allerdings immer mit großer Unsicherheit verbunden, denn immer wenn vor allem die vorläufigen Daten kommen, dann werden die im Nachhinein nochmal korrigiert und das kann bis zu ein halbes Prozentpunkt ausmachen, weil meistens der ganze letzte Monat noch fehlt an Daten. Insofern mal schauen, ob es wirklich 0,2 sind. Der Vorteil für die Ampelregierung ist, von einer offiziellen Rezession spricht man erst, wenn es 2 Monate in Folge runtergegangen ist, und das haben wir hier nicht. Ja, also wir haben eine Stagnation auf sehr, sehr niedrigem Niveau. aber eben rein formell keine Rezession, wenn man denn die Definition der Ökonomen so zum Maßstab nehmen will. Trotzdem wissen wir natürlich alle und ist auch einfach die Lage, dass es um die deutsche Wirtschaft sehr schlecht bestellt ist. Ich habe gerade eben nochmal kurz vom Briefing hier eine Zahl gesehen. Wirtschaftswachstum seit 2019, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone, bitter. Ja, da ist Deutschland ganz unten angesiegelt auf dem Absteigertreppchen. Meldungen vom Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat sich im Oktober kaum verändert. Das ist allerdings eher eine schlechte Zahl, denn normalerweise geht es im Herbst immer runter. Das ist ausgeblieben. Im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl der Arbeitslosen leicht um 60.000. Das sind 138.000. Damit gibt es jetzt also 183.000 mehr Arbeitslose als im Zeitraum des Vorjahres. Gerade bei den Arbeitslosenzahlen hat man immer so saisonale Schwankungen. Das ist mein Vergleich zum Vormonat gar nicht so gut, sondern der zum Vorjahr besser. Die Arbeitslosenquote bleibt so unverändert bei 6%. Wenn man das allerdings saisonbereinigt sieht, dann ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 27.000 gestiegen. Ja? Also es gibt zwar 16.000 weniger, aber wenn man die Saisoneffekte rausrechnet, gibt es 27.000 mehr. Insgesamt ein schlechtes Niveau, dazu passt auch diese Meldung von heute vom IFO-Institut. Das Beschäftigungsbarometer des IFOs sinkt auf den tiefsten Stand seit 2020. Durch die hartnäckige Konjunkturflaute stellen Unternehmen so wenig Menschen ein wie zuletzt im Jahr 2020. Hier einmal als Grafik aufgearbeitet. Das IFO-Beschäftigungsbarometer rangiert bei 94 Punkten. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2020. Damals war Corona-Krise. Und das sollten wir uns mal merken, diesen Wert, denn auch wenn man in Lindners Papier schaut, ja, dieses 18-seitige Papier zur sogenannten Wirtschaftswende, oder wenn man Talkshows schaut, wenn man der öffentlichen Debatte folgt, dann bekommt man immer wieder den Eindruck, es gibt Arbeitslosigkeit, weil die Arbeitslosen so voll sind, weil sie die Jobs nicht annehmen. Ja, sie könnten alle daraus, wenn sie nur bereit wären, die Jobs anzunehmen, die es da gibt. Also die Verantwortung wird immer auf die Betroffenen, auf die Arbeitslosen abgewälzt. Wenn aber Unternehmen immer weniger Arbeit nachfragen, wenn Kurzarbeit steigt, wenn Arbeitslosigkeit steigt, wenn gleichzeitig die Zahl der offenen Stellen zurückgeht, auch das hatten wir vor ein paar Wochen hier im Briefing, dann ist ja das Gegenteil wahr. Ja, dann liegt Arbeitslosigkeit nicht an den Betroffenen, sondern am makroökonomischen Umfeld, an schlechter Wirtschaftspolitik und daran, dass es nicht genug Jobs gibt. Eine Meldung aus dem Gastgewerbe, die ist allerdings bitter. Gastgewerbeumsatz im August um 1,3% gesunken und real 2,4% unter dem Vorjahresmonat. Also es wurde zwar ein bisschen mehr eingekauft in den Supermärkten, aber was Hotellerie und Gaststätten und Beherbergungsunternehmen angeht, da sieht es bitter aus. Besonders krass ist in der Gastronomie. Hier finde ich auch gut, dass das Statistische Bundesamt immer noch mal die alten Werte nimmt von 2019, also vor der Krise, und die können wir uns ja mal reinziehen. Also, insgesamt, ja, Gastgewerbe liegt 2,6% unter dem Vor-Corona-Niveau. In der Gastronomie ist es aber noch krasser. Da sank der Umsatz im August 24 real um 0,9% gegenüber dem Vormonat, um 3,2% gegenüber dem Vorjahresmonat, also 23. Und jetzt die entscheidende Zahl im Vergleich zum August 2019. Vor Corona war er 16,7% niedriger. Also ein Sechstel weniger reale Umsätze in der Gastronomie. Wir erinnern uns alle daran, dass die Ampel die Entscheidung getroffen hat, die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wieder von 7% auf 19% anzuheben. Die war temporär während Corona gesenkt, um die Gastro zu entlasten. Das hat der Gastro nicht gut getan. Wer hätte es gedacht? Die ist weiterhin in der Krise. Dazu sei nochmal erinnert an Olaf Scholz' Versprechen im ARD-Wahlkampfstudio. 2021 war es. Da hat er einem Gastronomen auf die Frage, ob denn diese 7% jetzt für immer bleiben, gesagt, ja, die schaffen wir nie wieder ab. Das haben wir eingeführt in dem Bewusstsein, ist das Zitat fast am Original. Die schaffen wir nie wieder ab. Ne? Gastgewerbe also sehr, sehr bitter. Dazu passt auch die Meldung, dass zuletzt im Gastgewerbe die Suche nach Fachkräften deutlich einfacher vonstatten ging. Ja, warum? Weil deutlich weniger gebraucht werden. Ne? Wer hätte das gedacht? Kurz zu VW. Oliver Blume, der VW-Vorstandschef, der hat sich zwar bisher öffentlich zurückgehalten, mischt sich jetzt aber ein und hat ein paar interessante Zahlen und Maßgaben in die Welt posaunt. Die Süddeutsche Zeitung zitiert ihn mit dem Satz: Unsere Kosten in Deutschland müssen massiv runter. VW im Clinch mit der IG Metall und mit dem Betriebsrat von VW. Die Betriebsratsgesamtchefin Daniela Cavallo sagte zuletzt immerhin, wir liegen in der Analyse der Probleme nicht weit auseinander, aber meilenweit bei der Antwort auf die Probleme. Und diese Differenz kann man beispielsweise sehen, wenn Oliver Blume über die Kostensenkungen spricht. Unsere Kosten in Deutschland müssen massiv runter, so Blume. Die Höhe der Arbeitskosten in den 10 deutschen Werken, in denen etwa 120.000 Menschen arbeiten, lägen oft mehr als doppelt so hoch wie an anderen europäischen Standorten. Das ist allerdings keine neue Entwicklung. Na klar sind die Lohnkosten absolut in Deutschland höher als in Polen beispielsweise oder in anderen europäischen Ländern. Das ist keine neue Entwicklung, ja. Dafür gibt es in Deutschland eine höhere Produktivität, mit denen diese Löhne dann kombiniert werden. Einer der Sparvorschläge ist, Jubiläumsgratifikationen an langjährige Mitarbeiter zu streichen. Im bisher gültigen Tarifvertrag steht, dass Beschäftigte, die 25 Jahre im Betrieb sind, anderthalb Monatsgehälter als Prämie erhalten, nach 35 Jahren sogar fast drei Monatsgehälter. Wie die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Betriebsratskreise schreibt, könnten davon mehr als 10.000 Angestellte betroffen sein. Also ein dreisteren Schlag ins Gesicht derjenigen, die seit 35 Jahren für diesen Laden ackern und malochen, die so lange dabei sind, so treu dabei sind, VW mit groß gemacht haben, denen jetzt die Jubiläumsgratifikation zu streichen, statt Dividenden zu kürzen, das ist schon eine unglaubliche Dreistigkeit. Noch dreister fast als die Forderung entgegen der IG Metall, die ja 7% mehr Lohn fordert für ein Jahr, sagt VW, wir wollen die Tariflöhne um 10% senken und zusätzlich bei Extraleistungen sparen. Im September, das als Erinnerung nochmal, hatte das Unternehmen die seit mehr als 30 Jahre geltende Beschäftigungssicherung gekündigt. 900 Millionen Euro sollen im Geschäftsbericht für Umstrukturierung und zum Beispiel Abfindungen vorgesehen sein. Ja. Mal sehen, wie weit es kommt, denn, auch das schreibt nochmal die Süddeutsche, in keinem anderen deutschen Konzern sind die Arbeitnehmer und die Politik so mächtig wie hier. Betriebsrat und das Land Niedersachsen, das 20% an VW wählt und über eine Sperrminorität verfügt, können alle Maßnahmen blockieren, also zum Beispiel auch Werksschließungen. Ja, 10% weniger Gehalt für VW-Mitarbeiter statt 7% mehr, wie die IG Metall fordert, und gerade den langjährigen Mitarbeitern die Gelder zu streichen, wenn man nochmal bedenkt, ne? Der VW-Konzern in Summe 20 Milliarden Euro Gewinn letztes Jahr gemacht und 4,5 Milliarden an Aktionäre ausgeschüttet. Da muss man sich schon fragen, ob das die richtigen Prioritäten sind. Ja, was das für eine Botschaft an die eigene Belegschaft ist, das ist harter Tobak. Wechseln wir ein bisschen das Thema und sprechen über die US-Wahl. Die hat den Bitcoin-Kurs nach oben getragen, in die Nähe eines neuen Rekordhochs, auf die Marke von 70.000 US-Dollar. Zuletzt lag das Rekordhoch im März bei 74.000 US-Dollar. Was war passiert? Naja, Donald Trump hat sich ja dafür ausgesprochen, die USA, wenn er sie denn führt, dem Bitcoin näher zu bringen, sie für den Bitcoin zu öffnen, ist selbst ein großer Krypto-Anhänger. Insofern, das ist Spekulation darauf, dass Donald Trump gewinnt und dann Bitcoin-freundliche Regulierung erlässt. Das sieht man auch bei anderen Themen in dem Zusammenhang, wie zum Beispiel der Trump-Aktie. Habt ihr das mitbekommen? Ich meine, wir hatten hier schon mal im Briefing drüber gesprochen. Und zwar hat die Trump-Media- und Technology-Aktie allein im letzten Monat hier mächtig zugelegt. Wenn man sich das mal anguckt, hat sich die Aktie fast verdreifacht. Bis zuletzt, bis vor ein paar Tagen, da ist die Aktie nämlich krass eingebrochen. Allein in der letzten Woche sind fast 25%, fast ein Drittel verloren gegangen. Je nachdem, welchen Tag man da genau sich hinauspickt. Und was ist das? Naja, da wurde spekuliert auf einen Trump-Sieg, eben nicht so wie im Bitcoin. Und einfach ganz viel reinprojiziert. Trump Media und Technology hatte zwischenzeitlich einen höheren Marktwert, eine höhere Marktkapitalisierung als das Medienunternehmen von Elon Musk. Elon Musk, der ja Donald Trump unterstützt. Also völlig irre. Und um Überbewertungen zu messen, gibt es ja so ein paar bekannte Zahlen und Indikatoren, die man so an der Börse nutzt, zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Und ein Wert, der sehr gut zeigt, wie krass überbewertet diese Trump Media and Technology Aktie war, ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Das lag bei weit über 2000. Normalerweise, ja, ist man schon bei einem Kursumsatzverhältnis von 2 oder darüber geneigt zu sagen, dass es hier sich um eine Überbewertung handelt. Hier hätten wir also eine Überbewertung mal 1000. Ne? Also, wenn man nochmal einen Beweis gebraucht hat dafür, dass die Aktienmärkte irrational sind, wie sie solche Werte handeln und dass das reine Spekulation ist, die nichts mit irgendwelchen rationalen Werten oder Fundamentaldaten von Unternehmen, das Unternehmen hatte zuletzt auch mächtig Verluste gemeldet, zu tun hat, dann ist das der perfekte Beweis und das perfekte Beispiel dafür. Sagt die Trump-Aktie den Wahlsieg voraus? Nein, ne, da kann man nicht von ausgehen. Also, da ist jede Demoskopie, jede Wahl, Vorwahlbefragung und so weiter deutlich besser als diese Wetten, diese Spekulationen, die da gesetzt werden. Und naja, man kann davon ausgehen, da wurden einige Gewinne gemacht, aber nicht vergessen, ja, bei solchen reinen Spekulationsgewinnen an der Aktie, also man steigt ein und hofft darauf, zu höheren Kursen zu verkaufen, ist der Aktienmarkt ein reines Nullsummenspiel. Also, wer jetzt günstig eingestiegen ist und teuer verkauft hat, der hat Gewinne gemacht, aber zulasten derer, die so doof waren, so hoch noch einzusteigen und neu zu kaufen und jetzt eben die Verluste dafür zu tragen haben. Erstmal haben sie die nur in ihrem Portfolio stehen. Wenn sie die dann verkaufen, dann werden die Verluste realisiert. Nur die Gewinne des einen sind die Verluste des anderen. Man macht immer dann Gewinn, wenn man einsteigt, solange die Party noch läuft. Hier oben sieht man, da war die Party zu Ende. Wer danach noch gekauft hat, ja, steht jetzt ohne Musik auf der Tanzfläche und muss womöglich die Zeche zahlen. Mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Es wird super, super, super spannend. Einen politischen Kommentar ganz kurz zu dieser Wahl ist, dass man ja die Befürchtung haben muss, dass wenn Kamala Harris gewinnt, ja, es wieder so eine große Shitshow gibt, dass Donald Trump wieder das Land anzündet, indem er die Wahlergebnisse nicht akzeptiert. Ja, und insofern, das ist selbst im Fall von einem Sieg von Kamala Harris natürlich eine riesige Gefahr, dass die größte Volkswirtschaft der Welt einfach noch krasser gespalten wird. Ja, ganz viel Unsicherheit, die davon ausgeht. Ganz zu schweigen davon natürlich, wenn Trump selbst gewinnt, ja, und dann ziemlich viele Sachen umsetzen will, die Christian Lindner, wenn man auf sein Papier schaut, eigentlich zum Beispiel auch ganz gut fände, beispielsweise die Unternehmenssteuern zu reduzieren oder den Bitcoin zu deregulieren, generell vieles zu deregulieren. Und in Sachen Migration natürlich eine krass restriktive Politik zu fahren. Zum Thema Bitcoin noch eine letzte Meldung. Habe ich heute wirklich Bauklötze gestaunt. Telekom und das Bankhaus Metzler testen Bitcoin-Mining-Infrastruktur für überschüssige Energie. Ja. Die deutsche Telekom-Tochter MMS startet gemeinsam mit dem Bankhaus Metzler ein Pilotprojekt, um eine Bitcoin-Mining-Infrastruktur auf Basis überschüssiger Energie zu betreiben. Das Mining soll zukünftig mit dem Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben werden, der aufgrund mangelnder Einlieferungsmöglichkeiten, Netze nicht ausgebaut, und oder fehlender Speichermöglichkeiten, auch das noch ein großes Thema, ungenutzt bleiben würde. Das Pilotprojekt soll valide Felddaten und Erkenntnisse liefern, um Folgeprojekte zu planen. Ein feuchter Traum für all jene Bitcoin-Befürworter, die ja immer sagen, nein, der Bitcoin, das ist ja gar kein Klimakiller, wenn man sie darauf hinweist, dass allein das Bitcoin-Mining so viel Strom verbraucht, wie ganze kleinere Länder, wie beispielsweise die Schweiz, in einem Jahr. Und dann verweisen sie ja gerne darauf, ja, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass ja die beim Ausbau der Erneuerbaren dann diese überschüssige Energie genutzt wird, bisschen Schönrederei, und damit dann die zu Geld gemacht wird. Nur, also, ob man damit jetzt Bitcoin meint oder nicht, ne, es bleibt gesamtwirtschaftlich ein unnützer Einsatz von dieser Energie. Sollte das Pilotprojekt gut ausgehen, ja, und viele jetzt dann da reingehen und da viel Geld reinstecken, ja, dann ist das absolut kein Fortschritt. Wichtiger wäre, diese Gelder dann da reinzustecken, dass zum Beispiel die Stromnetze ausgebaut werden, dass die Speichermöglichkeiten ausgebaut werden, dass daran geforscht wird. Da muss Geld reinfließen. Nicht, dass man ein völlig, also unnötiges Anlageobjekt wie den Bitcoin damit künstlich noch weiter hochpusht. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Regulierungslage dazu ist. Man könnte ja auch davon ausgehen, dass das eben, das Beteiligen an diesen Bitcoin-Sachen also recht riskant ist. Und bei der Telekom ist ja auch um Staatsaufträge etc. geht, die sie da bekommen, die sie für den Staat ausführen. Ohnehin ja auch Netze, wo die Telekom drin ist. Eigentlich eine öffentliche Infrastruktur, die privat betrieben wird. Insofern müsste man da nochmal schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, das zu regulieren, zu untersagen. Bisher ist es nur ein kleines Pilotprojekt. Mal sehen, ob daraus noch mehr wird. Wir blicken auf die Inflationsrate. Die hat uns letzte Woche geschockt. Ja, ist wieder bei 2%. So weit, so gut erstmal. Das ist ja genau der Zielwert. Aber die ist um 0,4% zum Vormonat gestiegen. Das ist ein hoher Wert, ein viel zu hoher Wert, kann allerdings, und das geben die Daten leider noch nicht her, wir können es uns noch gar nicht erschließen, kann auch einfach damit zusammenhängen, dass beispielsweise Energie wieder ein Ticken teurer geworden ist. Gerade beim Spritpreis gibt es im Moment ein Auf und Ab. Und wenn das in diesem Monat gefallen ist, Dienstleistungen waren zuletzt auch nochmal teurer geworden, dann kann das nochmal für ein plus 0,4 sorgen. Nur insgesamt sind wir noch immer im Ziel. Die Zinssenkungen waren nach wie vor richtig. Es droht keine zweite Inflationswelle. Dafür gibt es keine Anzeichen, keine Dynamik. Warum können wir das jetzt hier noch nicht sagen? Wir sehen nur die Werte im Vergleich zum Vorjahresmonat, nicht aber die Werte im Vergleich zum Vormonat. In den Medien wurde jetzt überall geschrieben, oh, Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, Nahrungsmittel. Ja, aber wir sehen ja nur, was kosten Nahrungsmittel jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Daraus ergibt sich eben noch nicht der Wert zum Vormonat und ob es ein großes Plus oder sogar ein Minus ist. Insofern, das ist keine seriöse Berichterstattung, das müssen wir noch abwarten. Ja, die Werte kommen üblicherweise ja so in einer Woche bis anderthalb vom Statistischen Bundesamt. Dann sind es nicht die vorläufigen Zahlen, sondern die endgültigen Zahlen. Und dann kann man auch auf Vormonatsbasis vergleichen. Schade eigentlich, dass sie das nicht immer gleich mitliefern. Denn daraus entstehen selbstverständlich viele Missverständnisse. Es gibt eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Nochmal ein kleiner Themensprung. Die uns ja bescheinigt, was wir alle irgendwie schon auch mitbekommen, wo man so ein Gefühl für hat, nämlich die Ungleichheit wächst und das Vertrauen in demokratische Institutionen droht zu sinken. Zukunftssorgen, Abstiegsängste der Menschen in Deutschland haben laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zugenommen und das liegt vor allem an der wachsenden Ungleichheit beim Einkommen und einer steigenden Armut. So sei der Anteil der Menschen, die in Armut leben, auf einen Höchststand gestiegen, heißt es im Verteilungsbericht des WSI. Zuletzt habe sich die wirtschaftliche Lage durch die Corona-Krise und die hohe Inflation zudem erheblich verschärft. Der Gini-Koeffizient, das ist der ökonomische Indikator für Ungleichheit, der ist gestiegen. Und laut dem Bericht zwischen 2010 und 2021 von 0,28 auf einen Höchstwert von 0,31. Warum 2021? Ja, gerade bei den Einkommensdaten hat man immer erst sehr spät die echten Zahlen. Wir kriegen jetzt also erst mit, was Corona angerichtet hat. Wir sind noch nicht so weit zu wissen, was eigentlich der Krieg in der Ukraine mit den Einkommensverhältnissen angerichtet hat. Darauf müssen wir noch warten. Im Jahr 2021 lebten 17,8% der Menschen in Armut, 2010 waren es noch 14,2%. Die Studie zeigt außerdem, deutlich mehr als die Hälfte der Menschen in der unteren Einkommenshälfte haben im vergangenen Jahr befürchtet, den Lebensstandard nicht halten zu können. Die Autoren des Berichtes warnen außerdem vor einem Teufelskreis. Fehlender Wohlstand und Verunsicherung könnten dazu führen, dass immer mehr Menschen auf eine Teilhabe am politischen System verzichten. Weniger als die Hälfte der Armen und der Menschen mit prekären Einkommen finde, dass die Demokratie in Deutschland im Großen und Ganzen gut funktioniere. Etwa ein Fünftel vertraue dem Rechtsstaat aber nur im geringen Maße. Die Betroffenen sähen für sich nicht die Möglichkeit, auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Wir sehen in den Daten, dass Deutschland in einer Teilhabekrise steckt, die sich in den vergangenen Jahren verschärft hat. Schon jetzt hielten mehr als ein Drittel der Geringverdiener und in Armut lebenden Menschen die Aussage, die regierenden Parteien betrügen das Volk für zutreffend, hieß es. Knapp 20% erklärten bei den kommenden Bundestagswahlen, nicht wählen zu gehen. In der oberen Einkommensmitte lag dieser Anteil hingegen nur bei 11%. Das ist was uns verunsichern muss, was uns besorgen muss. Das ist was keine neue Erkenntnis ist. Ja, diejenigen, die sich geprellt fühlen, die keine Aufstiegsmöglichkeit für sich sehen, die wenden sich ab von öffentlichen Institutionen, vom politischen System. Und wenn sie sich nicht abwenden, dann wenden sie sich Frustwahlen hin. Und das ist vor allem für die AfD ein fruchtbarer Boden. Ja, insofern sehr besorgniserregende Erkenntnisse von dieser Studie. Nochmal zurück zu Unternehmensmeldungen. Lilium, der Flugtaxihersteller, hat jetzt offiziell einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Mehr als 1000 Mitarbeiter am Verwaltungssitz in Gauting und am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen in München bangen jetzt um ihren Job. Potenziell 1,5 Milliarden Euro an Investorengeldern sind verloren gegangen. Die GmbH seien überschuldet und nicht in der Lage, ihre fälligen Verbindlichkeiten innerhalb der nächsten Tage zu begleichen. Was in dem Zusammenhang sehr interessant ist, ist, dass Christian Lindner, Bundesfinanzminister, ja nicht müde wird zu betonen, und die CDU auch, die werden nicht müde zu betonen, dass ja Intel, ja, symbolisch dafür stehe, dass die Subventionspolitik der Regierung gescheitert sei. Ja. Lindner sagt dann immer, Robert Habecks Antwort auf das Intel-Scheitern sei jetzt Intel zum Quadrat. Christian Lindner als auch zum Beispiel Markus Söder waren aber dafür, Lilium, dem Flugtaxihersteller, eine fette Staatsbürgschaft zu geben. Die haben sich dafür eingesetzt, Christian Lindner und die FDP innerhalb der Ampel. Markus Söder aus dem Land Bayern, der hätte auch 50 Millionen Euro beigesteuert. Nur, jetzt gibt's ja einen Unterschied. Ja, dafür waren die also bereit einzusteigen. Lilium hat aber Insolvenz eingemeldet. Intel nicht. Intel hat gerade wirtschaftlich schwierige Zeit. Die sind aber noch nicht insolvent. Ja, insofern ist Lilium vielleicht das viel abschreckendere Beispiel als Intel. Ich finde aber generell und aus ökonomischer Sicht macht es nicht so viel Sinn, jetzt Einzelbeispiele dafür herzunehmen, um darüber zu richten, ob jetzt Subventionen gut oder schlecht sind in einem speziellen Fall oder auch generell die Politik. die Subventionen, die an die Chipindustrie gehen sollten, hatten ja folgenden Vorteil: Damit kriegt man die Chipindustrie nach Deutschland, sie sogar nach Ostdeutschland, da wo Industriearbeitsplätze dringend benötigt würden. Das hätte man natürlich nicht geschafft, wenn man statt der Subventionen die Unternehmenssteuern beispielsweise senkt, denn dann wäre die Ansiedlung gezielt im Osten, ja, nicht geschehen, vielleicht auch gar nicht geschehen. Und das ist ja immer die Benchmark, gegen die man die Entscheidung treffen muss. Ja. Jetzt hat Intel selbst das aufgeschoben. Die Bundesregierung verhandelt gerade darüber, ob sie die 10 Milliarden jetzt komplett anders verwendet und woanders Löcher damit stopft mit den Geldern, die für Intel vorgesehen waren. Wir werden mal sehen, was daraus geschieht. Bei der Commerzbank, die ja Angst hatte und wo es viel Kritik gab, dass UniCredit, die italienische Bank, sie übernehmen will. Die Commerzbank bereitet ein großes Aktienrückkaufprogramm vor. Groß geworden ist die Diskussion, als die Bundesregierung entschieden hat, die Commerzbank-Anteile zu verkaufen. Da hat die italienische UniCredit zugeschlagen. Jetzt sollen hier mit 600 Millionen Euro in einer ersten Tranche Rückkäufe abgeschlossen werden. Damit sichert sich also die Commerzbank einen größeren Anteil wieder zurück. Mal schauen, wie das Ganze ausgeht, ob sie sich wirklich gegen diese Übernahme der italienischen UniCredit wehren kann. Es gibt Gründe dafür und dagegen. Die haben wir schon mal vor ein paar Wochen im Briefing ausführlich besprochen. Jetzt aber, jetzt ist es soweit. Jetzt müssen wir über Christian Lindner und sein neues Papier sprechen. Vielleicht einmal vorab zur Genese. Ja. Wir haben ja letzte Woche im Briefing schon über die ganzen Gipfel gesprochen. Olaf Scholz macht einen Industriegipfel. Christian Lindner macht einen FDP-Gipfel. Olaf Scholz lädt wieder zu zwei weiteren Gipfeln ein. Die FDP lädt auch wieder zu einem Gipfel ein. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck ist bei beiden nicht dabei, veröffentlicht aber ein Papier, in dem er diverse Sachen vorschlägt, unter anderem den Deutschlandfonds. Christian Lindner und in der Öffentlichkeit wird jetzt häufig gesagt, ja, oder von Christian Lindner und der Öffentlichkeit, diese beiden Papiere seien ja zu vergleichen. Und mit Blick auf das, was in den Papieren steht, muss man sagen, die sind nicht zu vergleichen. Die atmen einen ganz anderen Geist. Das Papier von Robert Habeck ist ein, was könnte man aus der Ampel noch rausholen, wenn sich alle ein bisschen bewegen, Papier mit ziemlich vielen Konsenssachen, wie zum Beispiel dem Bürokratieabbau, ja, nochmal dem Verweis auf die Wachstumsinitiative und sowas. Und dann gewahr der roten Linie der FDP, dass sie nicht über die Schuldenbremse gehen will, ist aber Investitionen braucht in die Infrastruktur und eben auch eine Steuersenkung für Unternehmen, schlägt Robert Habeck vor, einen Deutschlandfonds zu machen, aus dem quasi eine Steuersenkung finanziert wird. Das ist FDP-Wunschprojekt Steuersenkung für Unternehmen und FDP-Rote Linie Schuldenbremse, also mitgedacht. Und ein Vorschlag, der theoretisch, wenn sich alle ein bisschen bewegen, umsetzbar wäre. Bei dem Papier von Christian Lindner ist es nicht so. Bei dem Papier von Christian Lindner werden ganz viele rote Linien überschritten. Für die Grünen beispielsweise, dass der KTF aufgelöst werden soll. Für die Grünen beispielsweise, dass das Ziel, Klimaneutralität zu erreichen, um 5 Jahre verschoben werden soll. Dass das Heizgesetz 5 Jahre verschoben werden soll. Dass die Flottengrenzwerte abgeschafft werden sollen. Ja? Oder für die SPD wiederum, dass das Bürgergeld, der Bürgergeldsatz gekürzt werden soll. Im Moment ist das noch nicht möglich, weil es ja die sogenannte Bestandsschutzregelung gibt. Die gibt es beim Asylbewerberleistungsgesetz nicht. Das wird ja jetzt gekürzt. Haben wir gleich noch drin. Ja, genau. Ziehen wir jetzt mal kurz vor. Leistungen für Asylbewerber werden gekürzt. Der Regelsatz geht von 460 für Singles von 460 Euro im Monat auf 441 Euro runter. Warum? Mit der gleichen Argumentation, die Lindner auch beim Bürgergeld fährt, nämlich die Erhöhung war überproportional im Vergleich zur Inflationsentwicklung, deswegen müsste das jetzt rückabgewickelt werden. Beim Asylbewerberleistungsgeld geht das, weil da gibt es diesen Bestandsschutz nicht, beim Bürgergeld geht das nicht, weil es diesen Bestandsschutz gibt, der Kürzungen ausschließt. Das ist für die SPD natürlich nur schwer möglich. Das Tariftreuegesetz und das Entgelttransparenzgesetz, zwei wichtige Gesetze aus dem Arbeitsministerium, auch das, ja, will Lindner blockieren, soll nicht kommen. Die Renten will er effektiv kürzen, indem er sagt, wir erhöhen das Renteneintrittsalter und gleichzeitig gibt es mehr Abschläge, wenn die Leute früher in Rente gehen, dafür allerdings Zuschläge, wenn sie später in Rente gehen. Auch das, ja, eine effektive Rentenkürzung für viele, für die FDP, für die SPD nur schwer umsetzbar ist. Es gibt noch ein paar andere Vorschläge, zum Beispiel den Soli zu streichen. Den Soli, wichtige Zahl dazu, zahlen zur Hälfte Unternehmen, zur anderen Hälfte Gutverdiener. Und von den Gutverdienern zahlen die 1% mit den höchsten Einkommen 60% des Soli-Aufkommens. Das heißt, wenn man den Soli streicht, gehen 60% der Steuerentlastung an die Top 1% Verdiener. Ja? Überhaupt zahlen ja nur noch die 10% mit den höchsten Einkommen überhaupt Soli. Die werden also auch profitieren. Aber insbesondere von denjenigen mit den ganz, ganz hohen Einkommen. Ja? Den Bankmanagern, DAX-Manager, Bundesliga-Profis, solche Menschen, ja, die werden am allermeisten entlastet. Auch das widerspricht natürlich SPD und Grünen. Insofern, Robert Habecks Papier hat so ein bisschen den Geist, was kann man aus der Ampel noch rausmolen? Und Christian Lindners Papier ist verstanden worden als reine Provokation. Und wenn man sich dessen bewusst ist, was die roten Linien der anderen sind und was Lindner vorschlägt, kann man nur sagen, ja, versteht man, warum. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, was drinsteht im Papier. Das waren jetzt einmal im Schnelldurchlauf die wichtigsten Maßnahmen. Ah ja, was man noch erwähnen müsste, wäre, das haben wir aber hier, glaube ich, schon mit Jens drüber gesprochen, dass der Rechtskreis für Ukrainer geändert werden soll. Die gelten im Moment als subsidiär Schutzberechtigte, bekommen als solche Bürgergeld. Christian Lindner will ihnen nicht das Bürgergeld geben, sondern das Asylbewerbergeld. Dafür einen neuen Rechtskreis schaffen, dass sie trotzdem als subsidiär Schutzberechtigte weiterhin gelten. Als solche bekommen sie dann auch eben Vermittlung durch das Jobcenter, können an Integrationskursen teilnehmen, in Klammern, wenn dafür noch Geld da ist, aber sollen eben insbesondere insgesamt weniger Geld bekommen. Wenn man auf das Ende des Papiers schaut, da gibt es so eine schöne Auflistung, was die ganzen Maßnahmen kosten, ein großes Nullsummenspiel. Allerdings ist das Ergebnis dieses Nullsummenspiels, dass viele Milliarden, mehr als 10 Milliarden an Konzerne und Gutverdiener ausgeschüttet werden, während auf der anderen Seite 10 Milliarden bei Geflüchteten, bei Arbeitslosen, bei Rentnern gekürzt werden. Ja. Ist das für die Wirtschaft egal? Nein, das ist für den ohnehin schwachen Konsum nicht egal. Es wäre sogar eine Katastrophe, denn diejenigen, die Sozialleistungen empfangen oder Renten erhalten, die geben fast jeden Euro, den sie bekommen, wieder aus, tragen ihn wieder in die Geschäfte und sorgen so für eine höhere Wirtschaftsleistung. Wohingegen die Konzerne oder die Spitzenverdiener, ja, gerade Geld zurückhalten oder viel sparen. Wenn man denen jetzt mehr Geld gibt, dann sparen die entweder mehr oder legen mehr auf die hohe Kante. Auch Unternehmen, es zeigt auch die Vergangenheit, investieren nicht, ja, die investieren nicht, wenn irgendwie die Steuern gesenkt werden, unbedingt gleich mehr, weil es jetzt günstiger ist, sondern die investieren, wenn die Auftragsbücher voll sind, wenn sie die Erwartung haben, dass die neue Maschine auch mehr produziert, mehr verkauft und dadurch auch mehr Gewinne macht. Das, ja, ist ein entscheidender Unterschied. Ich habe noch mal eine Grafik dazu. Die muss ich mal eben ganz kurz hier on the fly raussuchen. Hier Steuern runter für Unternehmen. Und zwar hier. Hier sieht man die Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und man sieht, das ist seit 1991 gefallen. Was ist in den Jahren passiert? Es gab zwei Unternehmenssteuerreformen. Einmal 2001, hier, ja, und einmal 2008. Beide Male wurde an der Körperschaftssteuer geschraubt. Und siehe da, was ist mit der Investitionsquote passiert? Die ist nicht nach oben gegangen, sondern die ist beide Male sogar direkt danach abgefallen und heute niedriger. Heißt, die Empirie hinter Unternehmenssteuersenkungen ist sehr, sehr schlecht. Die haben die Profitquote erhöht und nicht die Investitionsquote. Ein sehr wichtiger Unterschied. Ja. Und dann haben wir noch natürlich das Thema Klimapolitik. Also wir haben hier Abschaffung der Förderung und Subvention für erneuerbare Energien, die Auflösung des KTF, das nach hinten Schieben des Heizgesetzes, das Aufschieben des Termins vom Kohleausstieg und das Aufschieben des Ziels Klimaneutralität. Das alles, ja, soll weg. Dafür was machen? Emissionshandel. Das Problem beim Emissionshandel ist, dass der Emissionshandel ja unverlässlich ist. Ja, man weiß nicht, wie viel wird dann der CO2-Preis, wenn ab 2027 alles ins europäische System übergeht, wo wird er dann sein? Wie sollen Unternehmen aber also daran ihre Entscheidungen abhängig machen? Ob ihre Kalkulation, ob sich was lohnt oder nicht. Es ist ein Mythos, dass der Emissionshandel dafür Planungssicherheit sorgt und für Investitionen. Ja, im Gegenteil. Klimaschutzverträge für die Industrie, die Lindner auch killen will. Ja, sowas sorgt, oder ein Industriestrompreis, sowas sorgt für verlässliche Rahmenbedingungen und ermöglicht den Unternehmen, solche ja, riskanteren Investitionen auf die nächsten Jahre zu planen. Das täte Not. Das Gegenteil von dem ist das, was Christian Lindner will. Zum politischen Hergang noch interessant, dass sowohl die FDP-Fraktion als auch das FDP-Präsidium das Papier nicht kannten. Es ist auch überschrieben mit dem Briefkopf des Bundesfinanzministeriums, aber nicht auf der Seite des Finanzministeriums zu finden. Lindner hat ja erklärt, es wäre eine Indiskretion gewesen, dass das Papier die Öffentlichkeit erblickt hat. Er selbst habe es nur an einen kleinen im kleinen Kreis in der Regierung besprechen wollen. Ich glaube, wenn man Lindners Strategie mit Herbst der Entscheidungen etc. und Druck aufbauen in den letzten Wochen nachvollzieht, gibt es gute Gründe anzunehmen, dass das konstruiert und geschauspielert ist. Aber das hat natürlich für mächtig Zündstoff in der Koalition gesorgt. Saskia Esken beispielsweise sagt, es brennt gerade die Hütte in der Ampel. Auch die Grünen waren sauer. Ich habe mich gewundert noch über ein Statement von Umid Nuripur, noch Grünen Chef, der gesagt hat, naja, über ernsthafte Vorschläge kann man schon bereit sein zu verhandeln. Wenn man dann schaut, was genau ist an ernsthaften Vorschlägen da noch drin, was für SPD oder Grüne tragbar wäre, dann ist das echt wenig, ja. Okay, bisschen Bürokratieabbau, bisschen Lieferkettengesetz, stopp, aber der Rest, boah, da ist schon echt wenig drin. Lob gab es derweil von Friedrich Merz, der hat gesagt, dass die Vorschläge in die richtige Richtung gehen. Über Einzelheiten mag man diskutieren, aber die Vorschläge gehen in die richtige Richtung. Sie sind insgesamt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft ausgerichtet, ja. Dass das Friedrich Merz gefällt, ist klar. Es ist ein zutiefst neoliberales Papier. Ja, es erinnert sehr an das Lambsdorff-Papier von 1982. Und die Schlagworte dazu, Deregulierung, Kürzungen im Haushalt, Unternehmenssteuersenkungen, generell Steuersenkungen für diejenigen mit hohen Einkommen und Sozialstaatsabbau, das sind genau die Schlagworte, die auch zum Lindner-Papier jetzt passen. Aus der Ampel gab es Kritik. Mal schauen, Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz setzen sich ja diese Woche noch zweimal zusammen. Lindner und Scholz haben schon gestern lange gesprochen. Ich glaube, fast 3 Stunden soll der Termin gegangen sein im Kanzleramt zu später Stunde. Mal schauen, was daraus wird. Wir hören nochmal, was Christian selbst jetzt im Interview, kurz bevor er mit Olaf Scholz gesprochen hat, dazu gesagt hat, wie er dasselbe einsortiert hat, um dann auf ein noch bemerkenswerteres Interview, das kann ich schon mal sagen, mit seinem Chefökonom, Chefberater Lars Feld zu blicken, denn ja, der hat weniger Hand vor den Mund genommen und ein bisschen offener gesprochen beim Handelsblatt darüber, was denn jetzt wirklich Christian Lindner zu oder von diesem Papier erwartet. Und was nicht. Aber erstmal rein in den Bericht aus Berlin vom ZDF. Ampelkrise. Christian Lindner will kein Ultimatum formulieren.
Und hier ist nun der Mann, der dieses für viele toxische Papier geschrieben hat. Christian Lindner, grüße Sie.
Guten Abend, Herr Schmiese.
Warum sind Sie eigentlich noch in der Koalition?
Wir tragen Verantwortung für das Land, aber es haben sich ja die Bedingungen verändert. Deshalb habe ich, anders als es fälschlicherweise in dem Beitrag gesagt worden ist, nicht der Regierung ein schlechtes Zeugnis ausgestellt für das, was sie unternommen hat. Aber wir sehen die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert und darauf müssen wir reagieren. Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch. Sie sind realisierbar, sie sind finanzierbar, sie werden gelobt von Wirtschaftsvertretern aus der Wissenschaft. Sogar der ehemalige SPD-Vorsitzende und Wirtschaftsminister hat sich positiv dazu geäußert, Sigmar Gabriel. Und insofern warte ich jetzt auf die Vorschläge von anderen, denn so wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, darf sie nicht bleiben.
Die Wirtschaftsweisen dürfen dazu gerade nichts sagen. Also man kann sich wundern, warum sagt Achim Truger oder Veronika Grimm, ja, warum sagen die Ökonomen nichts dazu? Ja, die haben gerade die Schweigeperiode, bevor die ihr Jahresgutachten herausgeben und mischen sich gerade nicht in die öffentliche Debatte ein, ganz lustig. Aber Clemens Fuß beispielsweise, Chef vom IFO-Institut, der hat tatsächlich Christian Lindner beigepflichtet, dass das eine gute Idee wäre. Nur, ich habe es ja eben gesagt, also wenn man sich die letzten Unternehmenssteuersenkungen anguckt, dann geht daraus kein Impuls. Wenn man sich anguckt, dass die FDP beispielsweise ja selber für Tankrabatt war, dafür war, die Anhebung des CO2-Preises auszusetzen, als die Energiepreise gestiegen sind, dann kann man doch denen nicht abnehmen, dass sie, wenn der Emissionshandel über alles richten soll und der CO2-Preis da plötzlich explodiert, ja, weil es dann ein Marktpreis, wenn es dann viel Nachfrage danach gibt, aber das Angebot beschränkt ist, dann kann er mal eben durch die Decke gehen, dass sie das dann einfach so durchhalten und ertragen. Und der CO2-Preis am Emissionshandelsmarkt, der schwankt total. Ein schwankender CO2-Preis gibt den Unternehmen eben keine Verlässlichkeit, um zu investieren.
Die Rahmenbedingungen haben sich geändert, sagen Sie, und dann haben Sie vor ein paar Wochen noch den Haushalt selber mit abgehakt. Was hat sich denn in diesen paar Wochen jetzt geändert, dass Sie kurz vor Schluss noch mal alles aufschnüren?
Gegenüber 2021 hat sich die Lage verändert.
Vom Haushaltsentwurf, den Sie selber ja mit abgezeichnet haben.
Reden,
und jetzt kommen Sie mit
wir
völlig
reden,
neuen Punkten.
Wir reden jetzt über...
Noch eine Zusatzinfo dazu, weil Christian Lindner sagt, das ist alles finanzierbar. Die Körperschaftssteuersenkung müsste zur Hälfte aus den Länderhaushalten finanziert werden. Die haben eine strengere Schuldenbremse allerdings, die Länder, die sind eh finanziell am Anschlag. Die haben ja schon beim Wachstumsbeschleunigungsgesetz das von 7 auf 3 Milliarden reduziert, weil sie da einen Großteil der Kosten tragen mussten. Der Abbau der kalten Progression, den Christian Lindner ja unbedingt will, die Steuersenkung, die im nächsten Haushalt vonstatten gehen soll, die Grünen übrigens gerade blockieren, ja, weil sie selbst wiederum sich damit revanchieren, dass die FDP die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen blockiert, überall Blockaden jedenfalls. Auch der Abbau der kalten Progression würde zu mehr als der Hälfte von Ländern und Kommunen bezahlt. Ja. Wenn Christian Lindner hier also sagt, das ist alles finanzierbar, sagt er eigentlich, er hofft, dass die Länder und Kommunen Milliarden davon mittragen. Da komme ich gerade noch auf einen weiteren Punkt, der in der Öffentlichkeit untergegangen ist. Nämlich Christian Lindner will die Ausgaben des Bundes fürs Bürgergeld reduzieren, indem er den Kommunen auferlegt, wieder einen größeren Teil bei den Kosten der Unterkunft zu übernehmen. Also Mietkosten, Heizkosten beispielsweise. Nach Corona ist der Betrag auf 75% gestiegen. Also 75% war der Kosten der Unterkunft, trägt im Moment der Bund. Das wurde bisher nicht mehr korrigiert. Christian Lindner will den Anteil jetzt wieder reduzieren. Das heißt, höhere Sozialkosten für die Kommunen, obwohl sie ja selbst gar nicht für die Konjunktur verantwortlich sind. Wie soll eine einzelne Kommune gerade, die Arbeitslosigkeit steigt, also mehr Arbeitslose, mehr Bürgergeldkosten, mehr Wohnkosten. Wie sollen die einzelnen Kommunen denn was dagegen machen, wenn auf Bundesebene gespart wird, ja, wenn die Ampel sich zerstreitet, wenn permanent die Rahmenbedingungen sich ändern? Das heißt, er will von der staatlichen Ebene, die kleinsten finanziellen Schultern haben, denen er eigentlich noch eine Altschuldenlösung im Koalitionsvertrag versprochen hat, die nicht kommt, von denen will er jetzt auch noch seinen Plan für die Wirtschaftswende finanziert bekommen. Das zum Thema ist alles ausfinanziert. Das gäbe einen großen Aufschrei. Die meisten Kommunen sind ohnehin schon extrem sauer darauf, dass bei der Altschuldenlösung nichts kommt. Die müssen ihre Leistungen einschränken, die müssen Schwimmbäder schließen, ja, das wiederum gibt Ärger in den Kommunen selber. Und jetzt auch noch das, ja, versprochene Altschuldenlösung kommt nicht, aber weniger Steuereinnahmen für die Länder, die Kommunen finanzieren und noch Kosten der Unterkunft selber aufgedrückt bekommen.
Über die wirtschaftliche Entwicklung. Der Haushalt ist Teil dessen, aber hier geht es um die Gesamtanlage der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Ich jedenfalls habe noch einmal vorletzte Woche in Washington, als ich an der Tagung des Internationalen Währungsfonds teilgenommen habe, sehen müssen, dass Deutschland von allen entwickelten Wirtschaftsnationen die schlechteste Entwicklung hat. Und das hat Gründe. Das ist die Bürokratie, das ist die zu hohe Steuerlast, das sind die hohen Energiepreise. Das ist ein deutscher Sonderweg, auch in der Klimapolitik. Wir wollen ja 5 Jahre schneller sein als der gesamte Rest der Europäischen Union. Damit machen wir es uns künstlich schwer. Und darüber müssen wir sprechen. Ich habe Vorschläge gemacht, wie wir mit...
Warum Deutschland hinter den anderen Ländern liegt in Sachen Wirtschaftswachstum, sagt Christian Lindner, hat mit Bürokratie zu tun. Das ist aber also kein gutes Argument, denn die Bürokratie gab es ja vorher auch. Die gab es auch vor dem Ukraine-Krieg und vor der Corona-Krise. Und da ist Deutschland gewachsen. Da war Deutschland nicht Schlusslicht, ja. Ebenso das Niveau an Steuer- und Abgabenlast. So. Der Unterschied ist, dass seit den Krisen die anderen Länder Konjunkturpakete gemacht haben, dass die mehr Schulden gemacht haben, weil da gibt's eigentlich unter Ökonomen so eine große Einigkeit, dass in Zeiten, wo die Wirtschaft schlecht läuft, wo die Privaten ihre Gelder zurückhalten, dass da der Staat rein muss, die Nachfragelücke füllen und antizyklisch die Wirtschaft ankurbeln muss. Dass Deutschland das als eines von wenigen Ländern eben nicht gemacht hat und deswegen im Moment da als Schlusslicht steht. Das ist mit Bürokratieniveau und Steuerniveau nicht zu erklären.
Mehr Bereitschaft zu unternehmerischem Risiko, aber Einfallsreichtum, Leistungsorientierung und einem schlankeren Staat unser Land wieder auf Kurs bringen
können. Sie haben 18 Seiten geschrieben, davon 2 zum konkreten Bundeshaushalt, der abgeschlossen werden muss. Dann schreiben Sie aber in dem Schreiben, Sie wollten Schaden von Deutschland abwenden. Und Sie stellen das sozusagen als ein Ultimatum. Wenn die anderen nicht mitmachen, entsteht Schaden für Deutschland. Das heißt, dann sind sie raus, wenn die anderen nicht hundertprozentig auf ihre Vorschläge eingehen?
Die anderen sollen doch erstmal Vorschläge machen. In ihrem Beitrag wurde ja gesagt, der Kanzler schweigt und Herr Habeck nimmt zur Kenntnis.
Aber Herr Habeck hat Vorschläge gemacht, die fanden Sie einen Hammer.
Herr Habeck hat einen Vorschlag gemacht, einen sogenannten Deutschlandfonds auf der Basis von Verschuldung und dann in der Breite alle Investitionen mit 10% zu subventionieren. Ich sehe das verfassungsrechtlich, europarechtlich nicht umsetzbar, aber immerhin ein Vorschlag. Jetzt werden wir sehen, was die SPD vorschlägt.
Die Investitionsprämie von Habeck hätte im Vergleich zur Körperschaftssteuersenkung übrigens den Vorteil, das würde nur der Bund finanzieren, da müssen die Länder nicht mitfinanzieren und es würden tatsächlich nur die Unternehmen bekommen, die dann auch investieren und nicht die, die das nur mitnehmen, um höhere Gewinne zu haben.
Und dann werden wir die unterschiedlichen Überlegungen nebeneinander legen.
Gerade im Kanzleramt mit dem Kanzler zusammensitzt. Warum glauben Sie, sitzen die zusammen? Ist das ein Krisentreffen?
Ich will ja nicht kommentieren, wenn andere sich treffen. Morgen tagt auch turnusgemäß, wie in jeder Sitzungswoche, das Präsidium der FDP. Dieser Austausch ist normal. Nur, ich will noch mal klar sagen, Herr Schmiese, die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger ist, dass sich etwas verändert. Die Bürgerinnen und Bürger und ich auch nicht akzeptieren nicht, dass Deutschland nach hinten durchgereicht wird.
Aber noch mal,
wir sehen doch jetzt die Auswirkungen sogar am Arbeitsmarkt. Und die Bemühungen, die ich unternehme, ist, dafür zu sorgen, dass wir uns selbst nicht länger im Weg stehen als Land. Denn die
Arbeitslosigkeit steigt im Moment, weil Deutschland in der Wirtschaftskrise ist. Und vor allem ein großer Part, es an Nachfrage fehlt. Das sagen übrigens, das habe ich jetzt hier nicht als Statistik mit, kann man mal nachgucken. Das IFO befragt die Unternehmen, welche Faktoren denn die Geschäftstätigkeit am meisten beeinflussen. Und Nachfrage, fehlende Nachfrage ist bei immer mehr Unternehmen, insbesondere auch in der Industrie, aber auch bei Dienstleistern, auch bei Händlern, der größte Faktor. Also, Christian Lindner macht aber ja mit seinem Papier, mit seinen Ideen, wenn er Renten kürzt, wenn er eben keine Tariflöhne bei öffentlichen Aufträgen zahlen will, wenn er Bürgergeld kürzt, nimmt er gerade bei denen Geld weg, die jeden Euro in die Wirtschaft tragen und beschneidet die Nachfrage. Genau das, was also nötig wäre, um ein großes Problem der Unternehmen zu beheben.
Die Bürger wollen wieder stolz sein auf Deutschland.
Herr Lindner, die Frage ist aber, verlassen Sie die Ampel, wenn die nicht mitziehen?
Die Bürger wollen wieder stolz sein auf Deutschland. Da sind Sie sicherlich bereit für weniger Renten zu bekommen.
Grüne und SPD.
Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Meine Vorschläge liegen auf dem Tisch. Jetzt sollen andere doch auch mal sagen, wie sie unser Land aus dieser Wachstumsschwäche herausführen.
Aber Sie wollen eine Grundsatzdiskussion und auf der anderen Seite sagen Sie, wir brauchen jetzt Tempo, wir müssen jetzt entscheiden, es ist kurz vor Schluss und jetzt warten Sie auf andere Papiere. Jetzt soll die SPD auch noch eins bringen und dann geht alles von vorne los. In 2 Wochen brauchen wir einen Bundeshaushalt. Darum geht es. Und jetzt haben Sie Dinge wieder aufgefleddert. Soli zum Beispiel. Haben Sie selber mit unterzeichnet? Jetzt wollen Sie, dass der Soli dort abgeschafft wird.
Was habe ich mit unterzeichnet?
Na, vorher war doch das im Grunde alles geregelt. Sie haben sozusagen Löcher gerissen in diesem Haushaltsentwurf, den Sie mit Dingen stopfen, die die anderen eigentlich wollen, wo Sie Sparmaßnahmen sehen.
Also die Situation ist ja anders. Und Gott sei Dank, ich habe das Papier nicht selbst in Umlauf gebracht, sondern es gab eine Indiskretion. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt auch erleichtert, weil jetzt gibt es keine Spekulation, sondern da steht schwarz auf weiß, dass man eine massive steuerliche Entlastung finanzieren kann für all diejenigen, die investieren sollen, für Qualifikation. Wir sind in der Lage, auch erheblich zu investieren. Wir können in unserem Land die Energiepreise unter Kontrolle bekommen. Das ist alles solide finanziert, kann jeder nachlesen. Und Herr Schmiese, nicht derjenige, der Vorschläge macht, wie man das Land aus der Krise führt, muss sich rechtfertigen, sondern andere müssten sich rechtfertigen, wenn sie keine Vorschläge machen.
Gut, aber Sicherheit bei den Energiepreisen oder Energiepreise unter Kontrolle bringen, ist eigentlich auch das Gegenteil von dem, was Christian Lindner vorschlägt. Christian Lindner schlägt ja vor, die Förderung für erneuerbare Energien zu streichen und stattdessen alles dem Emissionshandel zu überlassen. Ja, und wenn der durch die Decke geht und du hast halt eine Gasheizung, ja, dann ist nichts mit Energiepreise unter Kontrolle, sondern im Gegenteil. Und er hat übrigens auch wieder, obwohl Umweltexperten davor warnen und es selbst fraglich ist, ob es betriebswirtschaftlich Sinn macht, wieder für Fracking in Deutschland geworben in seinem Papier. Noch deutlicher geworden ist, wie eben angekündigt, aber sein Chefberater Lars Feld, der hat folgende bemerkenswerte Sachen gesagt, und zwar in diesem Interview mit dem Handelsblatt. Ich zitiere. Also er sagt, vor allem in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und der Klimapolitik müssen SPD und Grüne der FDP entgegenkommen. Daraufhin wird er gefragt, nicht aber in der Steuerpolitik. Lindner hat doch eine Streichung des Solis und eine Senkung der Unternehmenssteuer, der Körperschaftssteuer vorgeschlagen. Daraufhin fällt, die Steuerpolitik sehe ich in den anstehenden Verhandlungen eher am Rande. Es bleibt ja nur der Soli. Bei der Körperschaftssteuer müssen auch die Länder mitspielen. Das wird schwierig. Ich glaube, es wird weniger politisches Kapital auf dieses Thema verwendet werden, wenn es der Bundesrat danach wieder abräumen könnte. Bei Arbeit und Klima hingegen geht es um eine sehr grundsätzliche Neuausrichtung, die in der Hand der Bundesregierung liegt. Also, Lars Feld sagt, ja, wir haben da zwar Körperschaftssteuer reingeschrieben und Christian Lindner macht das sehr stark, aber mal ehrlich, der Bundesrat würde es sowieso kassieren, das kommt also nicht. Stattdessen wollen wir den Klimaschutz aufweichen und eben beim Bürgergeld und bei Geflüchteten ran. Daraufhin nochmal die Nachfrage, wie das denn alles aussehen soll, ob die SPD sich nicht dagegen wehrt, ob das nicht über deren rote Linie ist. Daraufhin sagt Lars Feld diesen sehr bemerkenswerten Satz: Wenn die SPD sich unbedingt gegen alle arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Vorschläge aus dem Papier stellen will, dann soll sie das tun. Dann muss sie aber auch wissen, dass sie die heute vom Kabinett schon beschlossene, aber noch nicht im Bundestag verabschiedete Rentenniveau-Haltelinie, also Rentenpaket 2, nicht bekommen wird. Ich übersetze das mal in Klartext. Lindners Chefberater Lars Feld droht hier stellvertretend für die FDP, der SPD, wenn ihr nicht auf Lindners Vorschläge eingeht, dann blockieren wir euer Rentenpaket 2. So viel dazu, ja, wenn hier der vermeintlich neutrale Wissenschaftler und Ökonom Lars Feld, der übrigens auch noch immer in der Mindestlohnkommission sitzt, ja, wenn der neutrale Wissenschaftler, zuletzt ja schon über seine Studien gesprochen, die er sich bezahlen lässt, um das zu schreiben, was die Auftraggeber wollen, in dem Fall Union Investment, aber auch hier wieder, ja, nichts mit Neutralität zu tun. Er wird vorgeschickt, ja, um eine Drohung auszusprechen. Anders kann man das politisch nicht interpretieren. Und eine Drohung, die klar macht, wie ernst diese Lage jetzt ist. Deswegen treffen die sich jetzt auch in diesen verschiedenen Konstellationen. Es gibt nicht nur diese zwei Papiere gegeneinander, sondern den Druckhaushalt. Und gegenseitig werden ja ganz viele Sachen noch blockiert. Die FDP blockiert das Rentenpaket. Die SPD ist mit der Mietpreisbremse, die der FDP-Justizminister fertig gemacht hat, unzufrieden, weil sie die SPD düpiert, weil sie nicht dem entspricht, was im Koalitionsvertrag steht. Die FDP blockiert das Tariftreuegesetz, was die SPD will. Die Grünen wiederum blockieren die kalte Progression, die die FDP will. Die FDP wiederum blockiert das Gesetz zur Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen. Also überall Blockaden. Bestimmt 5 oder 6 wichtige Gesetze, wo es um Milliarden geht, ja, auch bei Rentenpaket, kalte Progression, Beitragsbemessungsgrenzen. Alles steht da gerade im Feuer. Und obendrauf kommt jetzt dieser Streit. Obendrauf kommen jetzt diese Papiere und diese, ja, ideologischen Streitigkeiten. Das ausgehen soll, wie das gut gehen soll, man weiß es nicht. Es wurde auf der heutigen Regierungspressekonferenz aber mal nachgefragt und insbesondere hat Thilo mal den Finger in die Wunde gelegt, wie es denn bei der FDP so ums Thema Klimawandel steht. Wir hören mal rein.
Ja, auch nochmal, Herr Leber, weil zu den Aussagen von Herrn Lindner zum Kohleausstieg, zu den Klimazielen, Klimatransformationsfonds und so weiter und so fort, nur eine Verständnisfrage. Erkennt der Minister den menschengemachten Klimawandel an?
Natürlich, da hat er sich in dieser Hinsicht ja schon seit Jahren äußert er sich in diese Richtung. Ich möchte jetzt auch gar nicht dieses Papier in der Tiefe kommentieren, aber generell mal anfügen, dass das Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen, ja über verschiedene Wege möglich ist. Hier wird auch insbesondere der Emissionshandel erwähnt. Die Regierung hat auch in der Vergangenheit an diesem Punkt Klimapolitik Veränderungen vorgenommen. Insofern ist es keine Abkehr von der Position, dass man natürlich den Klimawandel bekämpfen muss.
Ja, ich wundere mich nur, weil der CO2-Preis, die Forderung danach war ja, ist jetzt nicht neu. Neu ist nur, dass der Minister die Einnahmen daraus nicht mehr zurückzahlen möchte. Also die sogenannte Klimadividende, die auch im Koalitionsvertrag festgelegt ist, die von Ihrem Haus blockiert wird seit Monaten. Hat er die vergessen?
Oder? Muss ich zurückweisen, dass das blockiert wird. Es wird an einem Direktauszahlungsmechanismus gearbeitet im Bundesministerium der Finanzen, der zur Verfügung stehen wird im kommenden Jahr. Und die politische Entscheidung, wie Geld aus dem KTF verwendet wird, ob das ausgezahlt wird als Klimageld oder nicht, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber er wendet sich nicht dagegen, im Zweifelsfall ein Klimageld auszuzahlen.
Dann Herrn Jessen, war das eine Wortmeldung eben oder Ausdruck? Das scheint eine gewesen zu sein. Aber Sie kriegen auch noch ein Mikrofon. Moment.
Sehr gerne. Ja. Nee, das war eigentlich ein Hinweis auf eine Wortmeldung von vor 5 Minuten. Herr Hebelstreit, wie hoch ist für Sie die Übereinstimmung zwischen den angesprochenen Aspekten und Zielen des Lindner Papiers mit denen des sogenannten Lambsdorff Papiers von 1982, das Sie ja kennen?
Ich habe zwar im Nebenfach auch mittlere und neuere Geschichte studiert, aber beim besten Willen fällt es mir jetzt nicht, also es ist sowohl nicht meine Aufgabe, als auch, dass ich es wirklich inhaltlich tun könnte, eine solche Parallele zu ziehen. Und insofern würde ich sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Nee, aber wenn im Lambsdorff-Papier als wesentliche Ziele angegeben wurden, Konsolidierung des Haushalts, Eindämmung von steigenden Sozialstaatskosten, Deregulierung im Inneren und Außen und dann auch noch Anreize für Investitionen zu schaffen. Das klingt doch sehr ähnlich wie das, was jetzt im Lindner Papier steht, finden Sie nicht?
Naja, ich glaube, wenn Sie jedes Wahlprogramm der CDU, CSU der letzten 30 Jahre angucken würden, würden Sie auch ähnliche Punkte finden, ohne dass Sie das auf Lambsdorff rekurrieren würden. Ich glaube, das ist eine sehr klassische Position, die man da lesen kann, ohne dass ich sie mir zu eigen mache oder bewerten will.
Klassisch ist in dem Sinne, als dass sie neoklassisch oder klassisch neoliberal ist, ne? Das ist dieser magische Dreiklang, Deregulierung, weniger Staat, weniger Sozialstaat und Kürzungen bzw. Steuersenkungen für diejenigen mit den größten Geldbeuteln.
So, jetzt habe ich Herrn Rinke, Herrn Ratsch und Frau Lehmann nochmal zu diesem.
Ja, jetzt gibt es noch einen interessanten Nachtrag zum Thema Tariftreuegesetz. Wir hören mal rein.
Kommen. Dann wäre
Herr Rinke und Herr Nebestreit. Herr Nebestreit, Sie hatten ja letzte Woche schon darauf verwiesen, dass der 6. November ja so ein Tag der Entscheidung sein wird, weil im Kabinett ganz viele Entscheidungen anstehen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Tariftreuegesetz eigentlich auch am Mittwoch auf der Agenda steht oder ob das zu den Projekten gehört, die jetzt wegen der Ampeldiskussion erstmal zurückgestellt werden.
Wenn ich das richtig weiß, tagt immer montags am frühen Abend die Staatssekretärsrunde und legt das Tagesordnung für die Kabinettssitzung am Mittwoch fest. Und insofern ist das noch etwas früh, das mitzuteilen.
Aber wenn ich nachfragen darf, es gab ja gestern Abend auch ein Gespräch zwischen dem Kanzler und Herrn Lindner. Das gehört ja zu den Punkten, die Herr Lindner ausdrücklich bei dem Thema Bürokratieabbau als Problem Gesetz angesehen hat. Also gab es da eine Verständigung darüber, dass man dieses Gesetz jetzt erstmal zurückstellt oder diesen Gesetzentwurf?
Ich habe keinerlei Informationen aus diesem Gespräch, das da gestern stattgefunden hat, würde aber auch sagen, dass der Bundes...
Das allein schon, ne? Also der Pressesprecher des Bundeskanzlers hat keine Informationen, worüber der Bundeskanzler gestern in einer Krise mit dem Finanzminister gesprochen hat und worauf sie sich schon geeinigt haben. Na klar, ja. Glauben wir alle.
Der Bundeskanzler regelmäßig mit Ministerinnen und Ministern in größerer, in kleinerer und in ganz kleiner Runde
spricht. Ah, war jetzt noch mal das Treffen, nee, keine Krise.
Spricht manchmal sogar zum Abendessen und manchmal auch am Wochenende. Das ist so ungewöhnlich nicht.
Und darf ich nochmal die Frage ans BMAS nachschieben, wann Sie damit rechnen, dass das verabschiedet wird?
Ja, also ich kann mich den Worten des Regierungssprechers nur anschließen.
Die da wären, es gibt keine Informationen.
Also Sie haben keine Erwartung. Oder
also so habe ich jetzt den Regierungssprecher nicht verstanden, sondern dass, wie Sie wissen, immer am Montag beschlossen wird, was im Kabinett dann beschäftigt wird. Und wir haben das Tariftreuegesetz vorbereitet. Das befindet sich in der Ressortabstimmung. Und auch diesmal halten wir es so wie sonst. Wir informieren dann darüber, wenn es beschlossen wird.
Diese ganzen Gesetze, ne, kalte Progression, Anhebung, Beitragsvermessungsgrenzen, die müssen jetzt beschlossen werden. Die müssen jetzt durchs Kabinett, denn wie gesagt, der Haushalt naht. Ja, nächste Sitzungswoche ist im Bundestag Bereinigungssitzung. Dann zwei Wochen danach wird der Haushalt beschlossen. Also ist jetzt nicht so, als dass man noch sagen kann, oh ja, wir eiern noch ein bisschen rum.
So, dann haben wir...
Ja, also das als kleiner Einblick aus der Bundespressekonferenz. Und insgesamt zum Thema Ampelstreit, Lindnerstreit. Was soll man sagen? Es ist einfach nur schwierig, darüber zu urteilen, was da jetzt genau passieren wird, wie es weitergeht. Bringt jetzt auch nichts darüber, glaube ich, zu mutmaßen. Wir werden das einfach abwarten und schauen, was dann eben ansteht und das hier begleiten. Aber feststeht, selbst ohne diese Krise, ohne diesen Streit gibt es noch ein paar schlechte Meldungen, nämlich zum Beispiel das hier. Die Bundesarbeitsagentur verstärkt den Druck auf unkooperative Bürgergeldempfänger. Eine interne Weisung an die Jobcenter sieht die Möglichkeit vor, diese ab sofort für bis zu 6 Monate zu sogenannten 1-Euro-Jobs zu verpflichten. Das gilt für Bürgergeldempfänger, die Termine nicht wahrnehmen. oder Arbeitsstellen ablehnen. So ein Sprecher der Behörde zuvor, hatte die Bild-Zeitung berichtet. Hierbei gehe es um Bürgergeldempfänger, die ohne wichtigen Grund 3 Termine hintereinander nicht wahrnehmen würden bzw. dazu nicht erscheinen. Auch wer passende Jobs ablehne oder an Eingliederungsmaßnahmen wie etwa einer Weiterqualifizierung nicht teilnehme, kann zu einer 1-Euro-Jobmaßnahme verpflichtet werden. Der Sprecher unterstrich, dass es hier um eine sehr kleine Gruppe von Bürgergeldempfängern handle. Das geht alles zurück auf die Wachstumsinitiative, da war das drin vorgesehen. Auch ohne diese Kürzungen aus dem Lindner-Papier wird es also zu Kürzungen kommen. Gleicher Beweis oder nächster Beweis ist das hier, hatte ich eben schon mal erklärt. Asylbewerber in Deutschland erhalten im kommenden Jahr weniger Geld für ihren Lebensunterhalt. Der Regelsatz sinkt von 460 auf 441 Euro, also um 19 Euro. Für Paare, die in einer gemeinsamen Wohnung leben oder Asylbewerber in Sammelunterkünften, sinkt der Betrag um 16 Euro auf 397 Euro. Der Grund, die letzte Erhöhung sei zu hoch ausgefallen, wegen der Inflation, die man doch höher erwartet hatte, als sie letztlich war. Und man würde das jetzt korrigieren. Hier gibt es keinen Bestandsschutz. Ja. Und dann habe ich noch ein eigenes Thema mitgebracht. Da habe ich bei mir im Geld für die Welt Newsletter drüber geschrieben. Aber ich dachte, es ist auch eine Meldung, die hier wert ist, besprochen zu werden. Und zwar, dass die Ampel die Pflegekassen um Milliarden Euro prellt. Die SPD, oder die ganze Ampel, aber für die SPD ist es besonders bitter, die sich gerade mit Sozialverbänden, mit der Arbeiterwohlfahrt, mit dem SOVD und auch mit den Pflegekassen anlegt. Denn im Ampel-Koalitionsvertrag wurde versprochen, dass sämtliche Corona-bedingte Zusatzkosten für die Pflegekassen aus, Zitat, Steuermitteln ersetzt werden. 13,1 Milliarden Euro haben die Pflegekassen für Pandemiekosten für den Staat vorgestreckt, für Pflegebonus, für Corona-Prämien, für sonstige Corona-bedingte Mehraufwendungen, für Corona-Tests, all das. Das waren aber versicherungsfremde Leistungen und die sind nicht eben, oder die waren für die Allgemeinheit gedacht, zum Zwecke der Pandemiebekämpfung und nicht für die Versicherten selber. Ergo, dafür sind nicht die Versicherungsgelder da, sondern die Gelder aus dem Bundeshaushalt. Bisher wurde aber nur ein Bruchteil davon ersetzt. 6 Milliarden Euro sind noch offen und man schaue in den Haushalt und sehe, diese 6 Milliarden Euro werden nicht erstattet. Der CSU-Abgeordnete Pilsinger hatte nachgefragt sogar bei der Bundesregierung und die hat nur geantwortet, wir haben eine angespannte Haushaltslage, also das wird wohl nichts mehr. Das ist aber bitter, denn diese 6 Milliarden, die bei den Pflegekassen fehlen, treffen ohnehin pleitebedrohte Pflegekassen, die mit Sorgen in die Zukunft blicken, weil wir eine alternde Gesellschaft sind, die, na klar, mehr Pflegefälle haben wird und deswegen auch höhere Pflegekosten und die dann dazu führen, diese 6 Milliarden, die fehlen, dass die Beiträge angehoben werden. Also die Versicherten zahlen die Quittung mit höheren Beitragssätzen. Bei den Sozialabgaben ist es aber so, kleine und mittlere Einkommen werden deutlich stärker davon belastet als von der Einkommenssteuer. Bei der Einkommenssteuer gibt es einen steigenden Tarif, bei der Pflege und bei der Krankenversicherung nicht. Dafür gibt es auch eine Beitragsbemessungsgrenze. Heißt, höhere Beiträge treffen kleine und mittlere Einkommen überproportional. Wenn man stattdessen die Einkommenssteuer erhöht hätte und der Bund das ersetzt hat aus dem Bundeshaushalt, wäre die Belastung für kleine und mittlere Einkommen nicht so hoch gewesen. Das ist ein absolutes Aufregerthema. Der DAK-Chef Storm hat diesen klugen Satz hier gesagt, die Schuldenbremse darf nicht als Ausrede für rechtswidriges Handeln zu Lasten der Pflegeversicherung dienen. Die DAK hat übrigens ein Rechtsgutachten erstellen lassen von der Juristin Professor Dagmar Felix von der Uni Hamburg, die am Ende auch nahelegt, es könnte zu Rechtsstreit kommen, denn versicherte Pflegekassen und Spitzenverbände, die könnten rechtliche Schritte gegen diese Zweckentfremdung einleiten. Die sei nämlich verfassungswidrig, so das Urteil von Professorin Dagmar Felix. Und Andreas Sturm, DRK-Vorstandschef, auch der nennt das Vorgehen eindeutig verfassungswidrig und fordert die kurzfristige Rückzahlung der entnommenen Gelder, um massive Beitragssteigerungen bei der Pflegeversicherung zu verhindern. Der Pflegeversicherung, so Sturm, drohe in wenigen Monaten sonst die Zahlungsunfähigkeit. Außerdem sei finanzieller Spielraum für die geplante Reform von Karl Lauterbach notwendig. Katrin Sonnenholzer von der Arbeiterwohlfahrt und Michaela Engelmeier, wiederum Vorsitzende vom Sozialverband Deutschland, schließen sich diesen Forderungen an. Ja, ist so ein bisschen untergegangen in der Nachrichtenlage, deswegen dachte ich, sehr wichtig, das nochmal zu beleuchten. Was gibt's noch Neues? China will EU-Zölle auf Elektroautos nicht akzeptieren. Die sind jetzt eingeführt worden in der letzten Woche. Seitdem gelten sie. China hat Widerstand angekündigt dagegen. Sie wurden am vergangenen Dienstag im Amtsblatt der EU veröffentlicht und sind seitdem eben gültig, sollen für 5 Jahre gelten. Wenn wir jetzt uns noch vorstellen, Donald Trump würde die Wahl gewinnen, ja, und auch einen Zollstreit mit Deutschland anfangen, dann hat Deutschland einen Zollstreit mit den 2 wichtigsten Handelspartnern und gleichzeitig noch eine sehr irrationale Sparpolitik, die die Inlandsnachfrage abwirkt, dann sieht es um die deutsche Wirtschaft nicht rosig bestellt aus. Apropos China, EU, Deutschland und Streit. Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen den Online-Händler Temu eröffnet. Die EU-Kommission verdächtigt Temu, gegen das EU-Gesetz für digitale Dienste zu verstoßen und hat nun ein formales Verfahren eingeleitet. Ziel ist es zu prüfen, ob die Plattform etwa ausreichend gegen den Verkauf illegaler Produkte vorgeht. Dabei geht es um gefälschte oder sogar gefährliche Produkte auf der Plattform, so die Kommission. Bestimmte unseriöse Händler würden wieder auf der Plattform auftauchen, nachdem sie gesperrt worden seien, hieß es von der Behörde. Die Vizekommissionspräsidentin Verstager forderte Temu auf, sicherzustellen, dass die Produkte auf der Plattform den EU-Standards entsprechen und den Verbrauchern nicht schaden. Ja, mal schauen, mal abwarten, was daraus wird. Jetzt blicken wir zum Schluss noch in ein hochspannendes Interview. Und zwar das Interview, was Thilo geführt hat mit dem Ökonomen, YouTuber und ehemaligen Trader Gary Stevenson. Es ging um die Vermögensungleichheit, um sein eigenes Trading-Geschäft. Und naja, es ist schon eine interessante Mischung, dass ein Trader, der es zu viel Geld gebracht hat, sich eben jetzt entsprechend äußert und sehr viel ökonomisch auch arbeitet zum Thema Ungleichheit und das so hoch hängt. Wir beginnen mit einem Ausschnitt eben zu dieser Ungleichheit. Und zwar zu der spannenden Frage, ist jetzt auf Englisch allerdings, ich hoffe, wir halten das aus, ich fasse das danach immer nochmal ganz kurz auf Deutsch zusammen, sinngemäß, was er dann da gesagt hat. Und zwar zu der Frage, ja, weil er sagt, also Steuern auf Reiche sei jetzt quasi das Allerwichtigste, was man machen muss. Was das denn wirklich bringt, was das denn wirklich an der Macht der Reichen verändert, wenn sie doch weiterhin die Produktionsmittel besitzen? Und die Antwort ist nachher relevant noch für eine andere Frage. Wir hören mal rein.
Force. Yeah. And, you know, if I'm out there and I own 60% of the Bitcoin, then I fucking dominate Bitcoin. Simple as that.
Final two questions on inequality. Mm-hmm. I mean, Bernie Sanders was sitting on your okay. your table
yeah,
here.
Yeah.
Last year, actually. And he said over and over again, billionaires should not exist. Yeah. I mean, we've been talking about billionaires, basically. Yeah, yeah, yeah. Do you think billionaires should not exist?
To be honest, yes. And I'm not against people making money. I want people to be able to make money, to get rich, to achieve financial security. £1 billion, euros, dollars is a lot of fucking money. If you've got €1 billion, you're going to make passive income, 50 million euros a year, 1 million euros a week. Mm-hmm. That power will snowball and centralize and accumulate. If you allow a small number of individuals to be unbelievably powerful, history.
Und das ist mindestens, ne? Also aus 1 Billion macht man mindestens 50 Millionen, wenn man eine Rendite von 5% hat. Ja? 5% ist aber schon die Untergrenze. Ja? Realistischer sind Werte darüber, also 70, 80, 90, 100 Millionen daraus wieder zu machen. Und er hat recht, ne? Dann der Schneeballeffekt, wenn man nicht alles davon ausgibt, dann wird es noch größer und dann macht man eben noch mehr und so weiter.
Who shows us, they will generally use that power to take the rest of the power. And that is what's happening now. You need to manage your centralization of power, and I think a billion is too much.
How do you do that? How do you not make billionaires exist?
Taxes. You know, realistically, once somebody has more than 100 million pounds, euros, dollars, mm-hmm. we should be charging a massive wealth hoarding tax on anything above that. But why? Nobody needs that. No, and they use that to take the rest of the assets. It has to be taxes. Yeah, and I'm not.
Oh ja, wichtiger Hinweis, ne? Vielleicht ist mir auch gerade der Fehler passiert, ich weiß es nicht. Immer die englische Billion ist dann die deutsche Milliarde, ne? Immer wichtig noch zu unterscheiden.
Oh, people have been brainwashed into thinking, when I say tax the billionaires, there's some guy out there making 70,000 euros a year that thinks I'm talking about.
Also auch wenn er sagt, tax the billionaires, er meint Milliardäre.
About them. I'm not. The billionaires are the biggest threat to your future.
I'm gonna be a billionaire once I sell my crypto.
These guys are gonna fucking eat you. These billionaires are gonna fucking eat the middle class. And I'm here telling you to protect yourself. And the only way to protect yourself is taxes.
Final question from my side. Your answer to everything seems to be wealth distribution, redistribution of wealth. Is that the only answer to a systematic problem? I mean, just by taxing the rich, the power structure, the capitalistic power structure remains. I mean, the rich still own the means of production. They still own the houses they've bought.
Yeah.
Das ist eine sehr, 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 sehr gute und wichtige Frage.
How do you...
You know, people think I want to redistribute wealth. I think I'm trying to stop it because the redistribution is happening. It's happening right now.
From the bottom to the top.
Yeah, from the government. Look at what's happened to Western governments. Totally bankrupted. The Western middle class losing their homes and going further and further into debt. That wealth is not disappearing. In the last 5 years, we've seen the biggest and fastest ever increase in wealth of millionaires and billionaires across the Western world. The redistribution is happening. Now, look, I would love to live in a less unequal society. Right now, what I'm begging for is we stop driving off the cliff. That's what's going to happen. And once we stop driving off the cliff, we can talk about how do we fix this. If you do not stop that wealth flooding out of the Western middle class, you will lose your Western middle class. And Germany and the UK will look like India, will look like Brazil, will look like South Africa, will look like Nigeria. That is what can happen here. You need to stop the wealth from being lost. You need to protect your wealth. And the only way to do that is taxation.
But where's the cliff? I mean, right now in Germany, there are two families.
Yeah.
Two men who own as much wealth as the bottom 42 million Germans. I mean, at some point, it'll be only one guy who owns as much as the bottom 42.
Yeah.
Where's the cliff?
The cliff is your kids can't afford the house. Your kids can't afford the family. Your kids have to live. If you want to know what the cliff is, read Charles Dickens. That's the fucking cliff. Go to Mumbai. That's the fucking cliff. Don't tell yourself.
But people don't read Dickens. They don't. 99% go to India.
Well, then we have to tell them. We have to tell them, listen, poverty existed. Real, serious, can't feed your kids, no future poverty existed here in Germany, in the UK, in the US.
Right.
Serious poverty has existed in our countries. And if we do not protect the wealth of our middle class and our governments, it will happen again.
Gary, this was...
Das beantwortet allerdings die Frage von Thilo nicht, ne? Es weicht ihr nur aus. Und die Frage ist aber, würde ich sagen, die alles Entscheidende. Denn Geld zu haben ist das eine. Es zu übersetzen in Macht, in Produktionsmittel, in die Fähigkeit oder die Macht, die Position, das Privileg, darüber zu entscheiden, was Tausende, Zehntausende von Leuten verdienen, wo sie arbeiten etc., das ist eine ganz andere. Oder über den Wohnungsmarkt zu entscheiden. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, man würde jetzt eine 5% Vermögensteuer einführen, was für Deutschland schon komplett unrealistisch ist, mir selbst. Ne? Bei den Mehrheiten, wir sehen, wie die Debattenlage ist. Selbst 1% ist unrealistisch. Aber selbst wenn wir 5% nehmen, 5% Vermögensteuer würden gerade einmal vielleicht das an Rendite abschöpfen, was die aus ihrem Vermögen, wie er es eben selbst erklärt hat, ja, also die Billionärs, die Milliardäre, die 50 Millionen aus der Milliarde jedes Jahr neu machen, gerade mal den Zuwachs abschöpfen. Das heißt, die Schere würde nicht kleiner werden, enger zusammenkommen, sondern nur weniger weit auseinandergehen. Ja? Nach solchen politisch wirklich unrealistischen, leider unrealistischen Forderungen, an denen so zu hängen und zu glauben, das wäre das Allerwichtigste und das wäre das Einzige, halte ich, muss ich leider sagen, für unterkomplex. Das ist auch nicht die einzige ökonomische Möglichkeit. Ja, Steuern sind quasi das einfachste Mittel, um Vermögensungleichheit und Einkommensungleichheit zu adressieren. Stimmt, aber es gibt auch ganz viele andere. Wenn man sagt, da schaffen wir es nicht ran, kann man natürlich auch am Wohnungsmarkt dafür sorgen, dass beispielsweise Vermietende, Vermögende eben weniger Rechte haben. Ja, dass man eben zum Beispiel die Kreditkonditionen für Private, die sich da 6., 7., 10., 12. die Immobilie kaufen, dass die anders werden, ja, dass die anders besteuert werden, beispielsweise beim Hauskauf, ja, oder beim Hausbesitz. Auch darüber kann man nochmal steuerlich drangehen. Man kann gleichzeitig, indem man neu baut, dafür sorgen, dass es diese Knappheit nicht gibt, die die Preise so forciert. Man kann über Auflagen dafür sorgen, dass es zum Beispiel keine Spekulation mit leerem Wohnraum gibt. All das würde auch real die Macht von denjenigen, die über Geld wiederum dann am Wohnungsmarkt Macht besitzen, eindämmen. Das Gleiche natürlich in Wirtschaftsstrukturen mit Arbeitnehmerrechten, ja, mit beispielsweise wirtschaftsdemokratischen Instrumenten, ja, die den Beschäftigten eben auch Teilhabe, auch Eigentum an den Unternehmen ermöglicht, direkt oder zumindest Entscheidungsmacht, ja, Betriebsräte stärken, Gewerkschaften stärken. Da gibt es ziemlich vieles. Nur auf diese Riesenvermögen zu schauen und über diese Steuersätze zu sprechen, führt irgendwie ins Leere. Und wenn man darüber spricht, müsste man ehrlicherweise über die Vermögenssteuer müsste man ehrlicherweise auch über Zinsen sprechen, denn die Hochzinspolitik, die wir jetzt hatten, na, die Leitzins auf 4,5%, hat ja dazu geführt, dass diejenigen, die schon Geld haben, mindestens mal 4,5% darauf oben drauf bekommen. Diejenigen, die kein Geld haben, so, die können das nicht verzinsen. Ja? Insofern sind hohe Zinsen, ein hohes Zinsniveau, ein Verreicherungsprogramm für diejenigen, die schon Geld haben. Bedingungsloses Grundeinkommen für diejenigen, die schon reich sind. Und Niedrigzinsen, Nullzinsen, dem hingegen, wären dann zumindest ja etwas, wo man sagt, damit man Rendite erzielt, muss man wenigstens ins Risiko gehen. Denn wenn die Zinsen ja einfach nominal so hoch sind, dann macht man aus dem Geld mehr Geld, ohne ins Risiko zu gehen. Da ist die risikolose Benchmark schon so fett verzinst. Das als kleiner Kommentar dazu, was nicht heißen soll, oder im Gegenteil, ja, also das war jetzt nur, weil bei dieser Debatte über Vermögensungleichheit, bei Piketty etc. ist es auch häufig so, die wirklich kritischen Fragen, ja, das, was Tilo gerade hier gefragt hat, darum geht's dann, wie kann man die Macht wirklich brechen? Und das entscheidet sich nicht an irgendwelchen Steuersätzen, ja, oder an der nominalen Höhe, ob da jetzt eine Null mehr oder weniger auf dem Konto ist. Es ist eine sehr oberflächlich geführte Debatte. Das wollte ich dem nur nochmal entgegensetzen. Und dann, nochmal ganz interessant, ging es auch um die MMT, die Modern Monetary Theory. Dazu hatte Hans ihn befragt und wir schauen mal, wie er sich dazu positioniert.
And, you know, they want to have the most expensive of everything and that's around. Oh, yeah, that's the thing nowadays, isn't it? Yeah,
they do that. Coming back to classical questions, your opinion on the MMT, I guess you're more or less positive about that. You talked about Piketty positive way. Now comparing, if you compare the MMT to, let's say, Keynesianism or post-Keynesianism, where would you put yourself in this range? Closer to MMT or closer to Keynesianism?
It's hard
or
for me,
somewhere else?
It's hard for me to answer that because similarly to your question about socialism, different people have really different ideas of what they mean when they say MMT. Mm-hmm. for example, a lot of people will come in and I'll say we need to tax the rich more. People will sometimes come in and say we don't need to tax the rich more because the government doesn't spend it doesn't fund from taxes. Mm-hmm. And in that sense, some people use MMT to argue against taxation of the rich because they think you can just print it, which I mm-hmm. think is like really phenomenally dangerous mm-hmm. thing to believe. I think COVID shows us what happens when you try to fund enormous amounts of spending essentially from printed money. If nobody keeps a track of where that money ends up, it tends to end up with the rich. But then at the same time, other proponents of MMT will say, no, you really need taxation to manage inequality. So it's hard for me to comment because my strong belief is that unless you tax the rich more, we're in really big trouble. Some people use MMT to say we should tax the rich less, and some people say we should use it to tax the rich more.
So that's your magnetic north.
Also ob er eine ökonomische Denkschule gut oder schlecht findet, macht er davon abhängig, ob ihm die politischen Forderungen, die daraus resultieren, passen oder nicht. Ne? Das ist ehrlicherweise kein wissenschaftlicher Ansatz, sondern ein aktivistischer. Die MMT, oder genauso könnte man sagen, die Post-Keynesianer, ein Achim Truger und ein Peter Bofinger, ja, um mal zwei Ökonomen zu nehmen, die haben vielleicht andere Forderungen, die sie aus ihrer post-keynesianischen Theorie herausziehen, ja, herausfolgern, um das Problem Ungleichheit zu lösen oder das Problem Wirtschaftsschwäche gerade zu lösen. Nur dann zu sagen, weil einem gefällt, was der eine dann fordert, deswegen sei die Denkschule dahinter falsch, ist ein schräges Argument. Some people, hat er eben gesagt, der MMTler, würden gegen die Theorie gegen eine Vermögensbesteuerung einwenden und quasi damit für Reichtum sein. Das soll er mal belegen, ja, ist mir nicht bekannt. Aber es deutet auf ein häufig oder es zeigt ein häufiges Missverständnis auf. Und nur deswegen habe ich den Clip jetzt reingenommen. Denn das Argument, der Staat kann sich alles leisten, wenn er eine eigene Währung hat und souverän ist, heißt, Geld wächst nicht auf reichen Menschen. Alles, was ein Staat mit Geld umsetzen kann, kann er tun, ohne die Reichen zu besteuern. Andersrum wird aber häufig das Argument gemacht, wir können nur Armut bekämpfen, wir können nur den Klimawandel bekämpfen, wenn wir die Reichen besteuern. Und das ist erstens falsch, so funktioniert das Geldsystem nicht, und es gibt den Reichen auch mehr Macht, ja, weil nein, man braucht nicht deren Geld, um wichtige Dinge zu tun. Dinge, die so wichtig sind, dass man sie heute angehen sollte, dass keine Kinder mehr arm sind, dass der Klimawandel bekämpft wird, etc. Das sollte man nicht abhängig machen von dem zweiten, ähnlich ideologisch geführten, ähnlich ideologisch verkeilten Kampf danach, dass Reiche mehr Steuern zahlen. Ja, das sind völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und ja, selbst wenn wir in Deutschland jetzt annehmen, wir würden jetzt dafür kämpfen, den harten politischen Kampf für eine Vermögenssteuer von 1% einzuführen, was aktuell unrealistisch ist, dann würde, weil man dann sagt, damit wollen wir irgendwie die Länderhaushalte finanzieren und bessere Schulen und bessere Bildung und vielleicht noch was für den Klimaschutz machen. Das wäre ja sehr wünschenswert. Nur dann, wenn man das durchgesetzt hat, haben ehrlicherweise den ganzen Kampf, den er da angibt zu kämpfen, aufgegeben. Denn mit 1% Vermögenssteuer ändert man an der Vermögensverteilung nichts. Die Reichen werden jedes Jahr 5-10% reicher, 1% besteuert man davon weg. Ja? Häufig dann noch in der Argumentation ja mehr, sollen ja auch nicht weg und damit man noch genug Steuereinnahmen hat. Das sind Zielkonflikte, die man da hat. Ja? Natürlich wäre das einfach unter der Schuldenbremse sehr sinnvoll, diese Vermögenssteuereinnahmen zu haben. Nur zu sagen, also wir brauchen die Vermögenssteuer, sonst geht der Staat kaputt, sonst kann man sich gar nichts mehr leisten, ist das falsche Argument. Der Staat könnte sich das leisten. Das Problem ist dann nicht die Vermögenssteuer oder dass der Staat kein eigenes Geld hat, sondern die Regeln, unter denen er agiert. Ja? Die Regeln, wo nachher, wie viel Geld wofür ausgeben kann. Und das sind einfach unterschiedliche Probleme. Und die Frage ist, mit welchen Instrumenten, ökonomischen, wirtschaftspolitischen, löst man welche Probleme und in welcher Reihenfolge? Und aus Sicht der MMT, wenn man das Problem hat, Armut bekämpfen, wenn man das Problem hat, Klimawandel bekämpfen, ja, dann muss man dafür Geld ausgeben als Staat. da muss man dafür auch Regeln ändern, aber vor allem Geld ausgeben als Staat, dann ist es nicht rational zu sagen, dann führen wir erst, gucken wir, ob wir Geld von den Reichen bekommen, bevor wir uns diesen Themen widmen. Sondern Tag 1 widmen wir uns diesen Themen und dann danach dem Thema Vermögensungleichheit. Oder man sagt, Vermögensungleichheit ist wichtiger als Armutbekämpfung und Klimawandel und Klimaschutz, so rum. Da muss man dazu eine andere Schlussfolgerung kommen. Ja, aber nur, weil das Argument ist, wir brauchen die Reichen nicht, um uns Klimaschutz zu leisten, heißt es nicht, dass die MMT per se, die Theorie ja sowieso schon mal nicht, oder die MMTler, die Vertreter, dagegen seien. Ja, ansonsten kann ich das Interview sehr, sehr, sehr empfehlen. Sehr viele interessante Einsichten, auch seinen YouTube-Kanal. Ich glaube, die letzten zwei Monate kam weniger, aber sehr spannende Einsichten. Insofern, checkt das Interview und Gary sehr, sehr gerne aus. So, und jetzt sind wir fast am Ende. Erstmal kommen aber noch eure Fragen. Jetzt ist Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu der Sendung heute oder angrenzenden Themen, dann stellt die jetzt sehr gerne in den Chat und lasst uns darüber diskutieren. Ich versuche, die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und in der Zwischenzeit möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, all die Formate bei Jung und Naiv gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert, per PayPal oder IBAN. Auch gibt es die Details nochmal in der Videobeschreibung. Jung und Naiv und seine ganzen Formate gibt es natürlich nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wer Jung und Naiv mit 20 Euro oder mehr finanziell unterstützt, landet namentlich im Abspann. Der Dank des ganzen Teams ist euch sicher. So, nun zu euren Fragen. Warum, denkst du, regt man sich nicht mehr über die Rendite von VW auf, wenn der Konzern 5 Milliarden Rendite auszahlt und ein Jahr später 6 Milliarden einsparen will? Ist das geschäftlich verständlich, aber moralisch, wahrscheinlich sollte jetzt gesagt werden, nicht verständlich. Ja, wir haben ja grundsätzlich ein Problem, ne, zwischen also Arbeitnehmerinteressen, Arbeitgeberinteressen, Aktionärsinteressen, Staatsinteressen, die sind unterschiedlich. VW hat Überkapazität, natürlich macht es betriebswirtschaftlich Sinn, dann die Produktionskapazitäten zu reduzieren, dann zu sparen, ja, selbstverständlich. Ergo, Werke zu schließen. Nur, die Frage ist jetzt, wer soll denn darunter leiden? Das Management, was das eigentlich vermasselt hat, hat in der Zeit gut verdient. Die Aktionäre, die da auch nicht drauf geschaut haben, ja, die ja dann auch eine Funktion haben, als Eigentümer auch den Kurs zu überwachen, auch die haben darauf nicht geschaut, sondern Geld aus dem Unternehmen rausgezogen. Deshalb, so, gibt es einfach bei Fragen, die sich stellen, natürlich moralische Fragen, aber auch einfach, also gesellschaftlich, ja, die man da auszufahren dann hat und Interessenskonflikte. Man kann da betriebswirtschaftlich, man kann da politisch, man kann da volkswirtschaftlich drauf gucken. Wirst du manchmal wütend, wenn du Christian Lindner reden wirst? Toni. mein kleiner Hund meint gerade, er müsste Schäferhund spielen und mich hier verteidigen. Naja, wirst du wütend, wenn du Christian Lindner reden wirst? Vielleicht manchmal frustriert oder verzweifelt, aber nicht wütend. Wütend ist der falsche Begriff. Höchstens vielleicht, wie damit umgegangen wird, wenn Thesen von ihm, die dann ökonomisch nicht stimmen, in der Debatte bleiben, wenn sie verteilt werden, wenn sie nicht hinterfragt werden, wenn sie journalistisch nicht aufgearbeitet werden, dann ja. Ja. Aber ansonsten muss man natürlich auch nachvollziehen, welche Rolle hat er, welches Klientel bedient er. So, insofern, ja. Was hältst du vom Ökonomen Tom Krebs? Sehr viel. Er hat auch ein neues Buch geschrieben, was sehr interessant ist. Dazu habe ich sogar eine Leseprobe im Geld für die Welt Newsletter, fällt mir gerade ein. Fehldiagnose heißt das. Sehr interessant und grundsätzlich gute ökonomische Vorschläge. Ja, also interessant sollte man die Interviews von ihm gibt er häufiger oder die Arbeiten von ihm lohnen immer. Ja, man wird schlauer. Haben wir eigentlich eine wirkliche Energiepreiskrise? Zum Beispiel Industriestrompreis ist doch wieder normalisiert, oder? Warum steht überall was von Energiepreiskrise? An der Börse sind die Energiepreise wieder runtergekommen, aber für Verbraucher und Industrie sind die noch nicht auf dem Vorkrisenniveau. Das dauert also noch was. Insofern doch, die hohen Energiepreise hängen erstens noch in den Bilanzen, aber sind auch natürlich im Moment noch immer ein Kostenfaktor. Das Jugendamt in Duisburg soll kurz vor der Zahlungsunfähigkeit gestanden haben. Kann ein Amt überhaupt pleite gehen? Naja, die haben ja eine eigene Kasse und wenn die Kommune kein Geld dafür hergibt, dann kann das Jugendamt die Sachen auch nicht bezahlen. Insofern ja, das liegt an den politischen Regeln, nicht weil es zu wenig Euros gibt oder der Staat sich das nicht leisten kann, sondern daran, wie wir eben bestimmen, ob und wie Kommunen finanziert werden und wie die, ja generell die Finanzen zwischen Bund, Länder und Kommunen aufgeteilt werden. Ja, nur, also Duisburg ist ein gutes Beispiel. Gelsenkirchen könnte man auch noch dazu nehmen. Es sind Städte mit hoher Arbeitslosigkeit im Strukturwandel. Die haben, da haben die Kommunen eben hohe Sozialkosten. Wenn Christian Lindner jetzt noch die Kosten der Unterkunft weiter auf die Kommunen abwälzen will, haben die es danach noch schwerer. Wird die 5% Rendite auf die 1 Milliarde nicht von der Kapitalertragssteuer erfasst? Ja, wird sie natürlich, wenn das ausgezahltes Geld ist, dann ja. Und wenn das nicht über andere Wege umgangen wird, natürlich. Ne? Und also 5% Rendite kann ja auch sein, also die Hauspreise sind gestiegen, 5% Rendite kann auch sein. Also am Aktienmarkt sind die Aktienkurse gestiegen. So, und dann sind da 5% Rendite. Sie müssen aber natürlich ausgezahlt werden, realisiert werden, damit sie da besteuert werden. Profitiert irgendjemand in der Privatwirtschaft von niedrigen Staatsschulden? Niedrige Staatsschulden sind ja nicht per se schlecht, genauso wie hohe nicht per se gut sind. Aber jetzt bezogen auf Deutschland, muss man sagen, von dem Investitionsstau und den niedrigen Schulden Stand, da profitiert keiner von. Selbst die Fonds haben ja mal unter Wolfgang Schäuble, als er die schwarze Null gefahren hat, sich beschwert, dass es zu wenig deutsche Staatsanleihen gibt. Denn deutsche Staatsanleihen sind ja der Fels in der Brandung am Finanzmarkt. Und insofern, ja, also ja, so richtig eigentlich ja, niemand. Was anderes ist, wenn es jetzt so eine Kürzungspolitik exerziert wird wie in Griechenland, wo also dann privatisiert wird bis zum Gehen nicht mehr. Dann zum Beispiel ein Hafen günstig verscherbelt wird unterm Preis, dann profitiert die Privatwirtschaft. Oder wenn sowas umgesetzt wird, wie Friedrich Merz jetzt will, der will ja einen anderen Deutschlandfonds, der will einen Deutschlandfonds, wo, oder was auch Lars Feld empfohlen hat, der Chefberater von Christian Lindner, Infrastrukturfonds, also wo private Anleger Geld investieren, damit das in öffentliche Infrastruktur fließt. Zum Beispiel, um dann die Straßen auszubauen und die Bahn zu sanieren und dann mit Mautgebühren die Gelder da abgezwackt werden und zurück an die Anleger gehen. Das ist teurer, das sind höhere Zinskosten, als wenn der Bund einfach selber die Anleihen verkaufen würde. Da profitieren dann die Infrastrukturfonds davon und die Anleger. Aber das haben wir ja noch nicht und das wäre ein Sonderfall. Gladbach gegen Werder, warst du im Stadion? Gladbach hat 4-1 gewonnen und ja, ich war im Stadion. Wenn zu den wichtigen Fragen hier kommen, ne? Zur schönsten Nebensache neben der Politik. Sind die Sozialausgaben sind ja Pflichtausgaben vom Staat. Da muss doch jemand zahlen, oder? Naja, erstmal ist es so, dass üblicherweise solche Versicherungsfremdenleistungen vorfinanziert werden, ausgelegt werden von den Kassen. So sieht es das Gesetz vor, nur dass sie dann erstattet werden und die Kassen, die gehen dann nicht pleite, weil sie dann eben die Beiträge entsprechend erhöhen und sich damit das Geld wieder reinholen. Insofern, ja, es muss immer jemand zahlen, nur die Frage ist, wer zahlt am Ende, also wie es wird gezahlt, die Frage ist nur, wer. Ja, es ist ein großer Verteilungskonflikt, die Pflegekassen, der Bundeshaushalt, die Versicherten. Oder es gibt halt Leistungskürzungen, auch das gab es natürlich schon oder wird es dann notwendig. So, ihr Lieben, damit würde ich sagen, machen wir für diese Woche einen Deckel drauf. Es gibt ja diese Woche noch viel zu beobachten. Nächste Woche kommen wir dann wieder zusammen und sprechen über das Ergebnis der US-Wahlen und was das denn ökonomisch dann so bedeutet. Mal schauen. Wir werden das mit Spannung verfolgen. Ich danke euch, dass ihr am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Nächste Woche Montag um 19 Uhr sind wir wieder zurück. Gleich im Abspann seht ihr, wer Jung und Naiv im letzten Monat finanziell unterstützt hat. Und wenn ihr das auch tun wollt, wie das funktioniert. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis nächste Woche. Lasst euch bei allem politischen Debakel nicht unterkriegen. Bis dahin. Ciao, ciao.